Dann ist mir eingefallen, dass in München ja dieser Witzigmann ist, in der Oberschien. Und da bin ich einfach hingelaufen. Hat er gesagt, angeleitet, hat gesagt, Grüße, Retter hier, ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Und hat sich da hingesetzt und kurz mit mir geredet, hat gesagt, na, wo kommen Sie her? Ja, Steirer, na gut, passt, kannst nächste Woche anfangen. Man ist ja ein furchtbar naiver Trottel. Man glaubt ja, man geht da rein und tänzelt so herum wie als Maître im Adlon, wo das Gourmet-Restaurant aufsperrst und alle kommen und es läuft. Nein, du musst selber machen, dass die Leute kommen. Du musst machen, dass die Gäste zu dir kommen.
Ja.
Weil es nämlich nicht wurscht ist, ob jetzt nur 6 Kuvert hast heute Abend, weil du sagst, mein Gott, macht so doll keinen Umsatz. Dort machst du keinen Umsatz. Und Christoph ist ja auch ein großer Weinliebhaber. Und da will ich auch da, und dann sitzen wir so da und dann eine Flasche getrunken und dann vielleicht noch eine, gell? Und irgendwann mal
Weil er wollte zwar
haben wir,
probieren, wie es schmeckt.
genau, dann, natürlich, haben wir dann festgestellt, dass unsere Keller alle brechend voll sind und ja, all das, was wir da angehortet haben in unserem Weinmessi-Wahnsinn, nie mehr allein saufen können. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir eine Weinbar und die nennen wir dann Cordoba.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner Wildhut. Pionierarbeit, die verbindet. Von der regenerativen Landwirtschaft bis ins Glas. Oho. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Hallo und Servus. Servus und Hallo beim Kalk und Kegel Podcast Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie. Wahnsinn. Ich darf euch heute begrüßen, wie immer aus dem So Wien. Und die Sonne scheint sehr häufig und heute auch wieder. Zu Gast habe ich, ja, man muss ihn fast so nennen, den Eckart Witzigmann der Sommelerie.
Alter.
Der legendäre Gerhard Retter.
Ich hätte es nicht besser sagen können, Maxi. Vielen Dank für die Einladung.
Die Rosen sind dein.
Ja, die Rosen. Rote Rosen, oder was?
Rote Rosen. Ja, aber du bist noch der junge Eckart Witzigmann, oder?
Stimmt.
Der euch trennt schon das ein oder andere Jahr.
Ja, ich glaube 3 Jahrzehnte oder so, gell? Der ist schon alt.
Du bist erwachsen.
Körperlich, geistig bin ich immer noch in der Kinderstube.
Das werden wir herausfinden in den nächsten 60 bis 90 Minuten.
Du unterschätzt mich. Mein letzter Podcast, den ich gemacht habe, hat 4 Stunden gedauert.
Wird es heute sicher nicht dauern.
Sagst du.
Sag ich. Also du kannst ja dann selber weiterreden. Ich gehe dann einfach.
Die Selbstgespräche raus?
Ja, sicher. Ich kann ja aber sagen.
Manche sagen ja, das könnte eine Alterserscheinung sein.
Ach so.
Aber ich denke mir immer so, bevor gar keiner mit mir redet. Und ich bin ja einer der wenigen Menschen, die mich verstehen.
Ja, stimmt. Bist du immer mit dir eins?
Nein, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Gott sei Dank nicht.
Genau, wollte gerade sagen, das ist dann auch ein bisschen gefährlich.
Na, also ein bisschen verrückt und narrisch gehört schon mit dazu, vor allem zu unserem Metier, das weißt du selbst am besten, gell? Normal ist ja eigentlich sehr langweilig. Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist ja fließend, das ist ja gut so. Gerade im Service.
Gerd, du bist einer der renommiertesten Sommeliers im deutschsprachigen Raum. Und das schon seit Jahrzehnten. Immer noch Stimmungsmacher, Multiplikator. Wie lange genau bist du schon jetzt dabei?
Naja, das ist eine gute Geschichte. Das kann man nicht so einfach sagen. Ich bin ja ein Wirtshauskind, gell? Und schon nicht nur, dass ich im Wirtshaus aufgewachsen bin. Vorher habe ich bei meinen Großeltern gelebt, auf unserem Bauernhof.
Ja.
Weil meine Mutter, natürlich, wie könnte es anders sein, auch immer in der Gastronomie war und immer in Lech, Zürs, Galtia auf Saison war. Deswegen durfte ich, bis ich schulpflichtig war, am Bauernhof von meinen Oma und Großvater aufwachsen. Und siehe da, es war ein klassischer Mischbauernhof im Hügelland, im Steirischen, im Jogelland, um es so zu sagen, Jogel, okay. Auf Kirchen bei Keindorf, Hartberg. Und dieser Bauernhof hatte alles. Ja, Viecher, jedes Viech, das man essen konnte, hat es da gegeben. Gell? Und dann ich Obst, Ackerbau, Wald und das Wichtigste, Wein. Und dieser Erstkontakt mit dem Wein, diese Weinlese, mit allen Leuten zusammen, schöner Stimmung, die Trauben runter, diese Gemeinschaft, das hat mich so vorgeprägt. Das ist so positiv behaftet von frühester Kindheit auf, diese Materie Wein, nämlich so wirklich, das habe ich jetzt noch diesen Geschmack, wenn das erste Mal der süße Most von der Presse runtergelaufen ist und du probierst das, das werde ich nie vergessen. Und Opa war ein großer Weinliebhaber auch, oder auch Konsument natürlich, so. Deswegen ist das schon so in die Wiege gelegt worden. Also es gab auch nie was anderes. Was wirst du? Koch. Ich habe Koch und Kellner gelernt.
Ja, also du hast mit 15 oder gemacht.
Genau, 15. Ich habe die Hauptschule ordentlich abgeschlossen, dann bin ich ins Polytechnikum gegangen. Ja. Und damit, was ist denn das heute? Kurz vor Matura, gell?
Aber nein, das war das gleiche Niveau, ja.
Ja, das war's. Und dann 4 Jahre Koch und Kellner gelernt in einem ganz
normalen. Das hast du aber daheim gemacht, in der Steiermark?
In der Steiermark,
oder?
Ja, ganz normal. Es war ein ganz normales. Es war meine zweite Lehrstelle, die ich angetreten habe. Ich habe woanders angefangen. Gott, dort haben sie mich noch 3 Wochen rausgeschmissen und gesagt, aus dem, dir wird nie was. Und da habe ich gedacht, die Arschlöcher.
Hat die motiviert. Also, er wollte es sehr gemütlich angehen, vielleicht haben sie recht gehabt.
Und dann ja, ich habe bestimmt damals recht gehabt. Aber ich muss ja sagen, es war schon ein Ansporn damals. Schon mal gedacht habe, wieso? Aber man ist halt als 15-, 16-Jähriger ist man halt einfach meistens relativ deppert.
Ja, im besten Fall, weil danach sollte man es halt nicht mehr sein.
Ja.
Da kann man es auch noch sein.
Das, ja, du hast recht, das muss man zugestehen. Aber und dann habe ich Koch und Kellner gelernt und das war, habe sowieso eine sehr bewegte Kindheit gehabt, weil wir mit unserem Wirtshaus in weiterer Folge irgendwann mal pleite gegangen sind. Gell? Ja. Dann haben wir keinen Strom mehr gehabt und da war halt, weil er abzwickt war halt, finito. Und dann sind wir herumgezogen. Ich habe die letzten 3 Schulklassen in 7 verschiedenen Schulen verbracht, weil wir immer umgezogen sind. Dort was gemietet, da was gemietet, in der ganzen Steiermark, von der Obersteiermark, Neuberg an der Mürz, dann runter ins Rabtal und wo immer wir waren. Es war natürlich ziemlich schissen, weil du immer der Neue warst. Mhm. Und so muss Geld war auch nicht so da, aber man gehst halt mit die schlechten Klamotten in Schule und dann ist man halt immer ein bisschen so, ja, der Neue, der Deppere und der, auch noch einer, der kein Geld hat. Aber diese Zeit hat mir etwas mitgegeben. Ich habe sehr viel über Menschen gelernt, zu schauen, zu beobachten. Und
als junger schon so.
Ja, glaube ich schon. Das ist diese Kindheitsprägung. Ich meine, sowieso im Wirtshaus, nicht? Man durfte mal, wenn ich die Schule nicht geschwänzt habe, sondern sogar auf Anraten oder auf Bitten meiner Mutter daheim bleiben durfte, um das Wirtshaus zu hüten, weil sie einkaufen oder so war, dann hat man natürlich immer mit Gästen, wie ich bin im Wirtshaus aufgewachsen von Leuten. Und das war dann einfach, es gab auch nie was anderes. Was wirst du mal vom Beruf? Du wirst Koch. Ja. Kellner natürlich, ne? Weil gibt's ja immer, glaube ich, noch Doppellehre, oder? Mhm. In Österreich, ja.
Ja.
Finde ich mega. Muss auch jeder machen.
Also ich habe damals nur den Kellner gemacht, weil ich gesagt habe,
ja,
ich möchte es gescheit machen dafür.
Ich finde schon, dass es super
mich ist. Mich hätte man nicht in die Küche verstecken sollen.
Naja, ja, ich sage mal so, ich war auch nicht voll in der Küche, nicht? Ja. Aber das Grundverständnis für einen anderen Job ist schon was Cooles, wenn man, sieht, dass der andere Job auch scheiße ist.
Ja, dann ist man sich einig.
Genau.
Weil das wäre gar nicht ein Köche, auch nicht deppert, wenn sie mal Service sagen hatten.
Nein, du weißt ja, schlechter Kellner ist immer noch ein guter Koch.
Richtig. So haben wir das damals
uns auch. Ja, das, ich habe ja aber schon mal umgekehrt so gehört, gell? Aber ich verstehe das gar nicht.
Nein, das verstehe ich nicht. Wir zwar sicher nicht, aber wir sind ja vielleicht ein bisschen befangen.
Nein, aber ich muss dazu sagen, die Köche, ich könnte es nicht. Diesen Druck, den sie wirklich haben in der Küche, das Ganze mit dem. Wir haben einen anderen Druck an den Menschen, das ist was anderes. Aber in der Küche ist schon, puh, also
nur das ist so viel mehr Handwerk.
Handwerk, ja, aber auch der Stress, die Kondition, die Hitze drinnen etc.
Das ist ein Handwerker für mich. Das ist
bei uns ist es ja, ist ein Handwerk, aber trotzdem auch mit einem. Ich koche richtig gern.
Ja.
Aber nicht das, was die anderen gerade bestellen.
Nein, sicher nicht.
Das ist der Unterschied. Ne?
Ja.
Und das ist,
du kochst meist mit dem Hunger.
Ja, ja, Hunger, oder da weißt du, das ist eine schöne Geschichte, das ist stressvoll. Wenn das alles nichts wird, schmeiß weg, gehst du essen.
Ja.
Das geht im Wirtshaus ja nicht, oder im Restaurant. Also geht's woanders hin, haben sie 20er kaufen sie noch was bei McDonald's.
Dafür müssen sie sich nicht.
Genau.
Mentaleren Stress oder Druck.
Ja.
Aber wenn man das gern macht, dann stört es sich ja nicht. Ich habe das immer gern gemacht, mir macht das ja Freude. Das dir, glaube ich, auch immer noch.
Immer, immer. Menschen also, sind was Wunderbares, Gigantisches. Ja. Und darfst eines nicht vergessen, wir in der Gastronomie, wir werden dafür entlohnt, Menschen glücklich zu machen.
Ja, und vor allem, die kommen zu dir, damit sie glücklich werden wollen.
Und aber das ist etwas Fantastisches. Was glaubst du, was auf dem Finanzamt arbeitet? Ich glaube, dass da eine kommt und die anlacht und sagt, ja, schön, dass ich da sein bin. Natürlich nicht. Ja.
Und vor allem glücklich herausgeht.
Ja, prinzipiell Es mag Ausnahmen geben, aber normalerweise.
Aber der hat bei uns ein Geld auch lassen, aber bei uns gibt das gerne aus.
Und ja, das stimmt. Auf gar keinen Fall. Ja, aber es ist schon, prinzipiell ist es so, sie kommen gut gelaunt, um eine schöne Zeit zu, bei dir zu verbringen. Du musst eigentlich die Kalibrierung nicht mehr vornehmen. So, jetzt, du musst nicht sagen, hey, Alter, jetzt sei lustig, weil du bist jetzt da. Nein, man geht aus, es ist, man bereitet sich auf etwas Schönes vor.
Ja, voll.
Ja, und wir müssen es eigentlich nur mehr annehmen. Gut, kann sein, dass man, weiß nicht, Stress beim Anfahren oder was mit deiner Frau gestritten im Auto oder was ist, scheißegal.
Ausnahme besteht.
Ausnahme, aber im Großen und Ganzen ist man in der Bereitschaft, erstens, Geld auszugeben und für das Geld eine wunderbare Zeit zu verleben. Und das brauchen wir nur aufnehmen, aufsaugen und wiedergeben. Klingt jetzt so einfach, ist nicht immer so einfach.
Gut, dass wir beide nicht mehr in der Gastronomie arbeiten, gell?
Ja.
Und das schön predigen. Aus der Distanz ist super. So. Ja, so super ist es. Aber ich vermisse es.
Ich auch. Also ich bin ja ab und an noch aktiv auf Veranstaltungen oder so. Und es kann ja sein, dass das Projekt in München irgendwann auch mal fertig wird. Dann darf ich auch wieder direkt am Gast arbeiten. Ich vermisse es schon sehr.
Ja.
Nicht immer.
Nein, nicht immer. Das muss ja gar nicht. Nee. Arbeiten muss ja nicht immer schön sein.
Nein, deswegen hast du ja Arbeit.
Nicht, gell? Das ist ja nicht jeder Tag auch schön. Mhm. Das passt ja mal. Du, da hast die Lehre gemacht, aber du bist eigentlich großteils im Ausland immer gewesen, oder?
Genau.
Also österreichisch.
Ich bin nach der Lehre durch Zufall mit meiner damaligen Lebensgefährtin nach Bayern gefahren, nach Bad Griesbach, mich da vorzustellen.
Ja.
In so einem Steigenberger Hotel war das, glaube ich, damals. Gut, da waren wir da im Vorstand unten und dann sind wir über München gefahren. Und dann ist mir eingefallen, dass in München ja dieser Witzigmann ist. In der Oberschiene. Und da bin ich einfach hingelaufen. Hat er gesagt, angeleitet, hat gesagt, grüß dich, Retter hier, wir kochen Kölner, kleiner Steiermark, würde gerne bei Ihnen arbeiten. Und hat mit der Cesumino, unser Mietere, den reingeholt, hoch in die Bar und ein paar Minuten später ist der Alte gekommen, der Witzigmann, der Chef. Ja. Und hat sich da hingesetzt und kurz mit mir geredet, hat gesagt, na, wo kommen Sie her? Ja, Steirer, ja, gut, ja, passt, kannst du nächste Woche anfangen.
Ja, was hast du da?
Fertig. Haben wir angefangen dann nächste Woche und dann war ich 5 Jahre fast dort, gell?
Ja.
Und
da warst du so in deinen 20ern wahrscheinlich, oder? Was hast du?
19 oder so. Oder
ja, 19, ja, cool.
20, so. Ja, ja. Auf jeden Fall, die ersten 3 Monate habe ich, glaube ich, nur gesilbert und irgendwie Garderobe abgenommen, das war's. Und dann durch diese Zeit, es sind nicht viele so lange geblieben. 5 Jahre ist schon eine relativ lange Zeit.
Ja, du hast schon
aber ich hatte damals nämlich eine andere Freundin, eine Münchnerin, deswegen bin ich auch in München geblieben. Das war eine wunderbare Zeit. Und eigentlich war das meine richtige Ausbildung, wenn man so will. Also von das, was ich im Gasthafter in der Steiermark gelernt habe, super, perfekt. Aber das war nicht so viel Neues für mich, weil das war wie in unserem Wirtshaus vielleicht eine Spur besser.
Für das ist ja da die Basics, sondern darfst du jetzt mal.
Genau. Aber dann die Auberginen, natürlich. Und irgendwann habe ich, mein Interesse von Wein war immer da. Da habe ich gefragt, darf ich den Wein machen? Ja, und plötzlich war der Sommelier in der Auberginen. Herrlich.
Der Rausch deines Lebens. Bestelle jetzt das neue Kalk und Kegel Magazin im Vorteilsabo auf www.kalkundkegel.com. Alles rund um das Bashing-Thema Alkohol und Rausch. Mit Curlies, Sex, Drugs and Rock'n'Roll Beichte als Coverstory, Interviews zur gesellschaftlichen Bedeutung von Alkohol und Rausch, einen Trip nach Amsterdam abseits der Sternenbuden und einer vollen Dröhnung weiterer Stories, die sich andere nicht trauen zu schreiben. Nur jetzt im neuen Kalk und Kegel Magazin und nur jetzt im Vorteilsabo auf kalkundkegel.com.
Echt geiler Scheiß, Alter. Das muss ich haben.
Zur Maschine gehen wir gleich zum Champagner.
Ja,
weil uns, sehr gut, sehr gut.
Was hast du denn mitgebracht?
Vom Schaumweinkontor, den Champagner von der Familie Delauvieux. Und den probieren wir jetzt gemeinsam.
Machen wir. Super Fidel oder Fidel.
Ist sogar Meunier reinsortig.
Oh,
Delauvieux, Novak.
Gut.
Bin ich gespannt.
Lassen Sie fließen.
Machen wir. Aus dem Solera-Verfahren. Oho.
Sieh an, Alter.
Nur das Beste für den Retter.
Champagner, ja.
Also probieren wir.
Wir probieren.
Schauen wir, wo die Reise hingeht.
Ich sage mal so, der Eindruck ist schon äußerst positiv und klingt auch sehr spannend, gell?
Ja, voll.
Hat sich irrsinnig viel getan in der Champagne, gell? Irrsinnig viel zu entdecken, wahnsinnige Vielfalt. Wenn du so zurückdenkst, diese Winzer-Champagne,
wir reden ja von keine Produktionen. Das sind ja auch nur 3000 Flaschen.
Nada.
Also von der Auflage, das ist ja...
Ja, da gibt es Marken, da gibt es so, weiß nicht, 1000 Mal so viel davon, gell?
Ja.
3 Millionen, 5 Millionen gibt es von manchen Flaschen. Wahrscheinlich von den ganz großen Marken aus dem riesigsten Champagnerhaus. Weiß gar nicht, ob das.
War das in deiner Zeit auch schon Thema?
Winzer-Champagner? Wenig. Sehr wenig.
Das war sagen. So circa, was waren das, die 70er, 80er?
80er.
Na, 80er, ja.
70er, 80er, Alter. Hey.
Ich kann es nicht einschätzen.
Ich bin ein 95er. Wir machen Sommelier-Frage. Vielleicht hast du gestern nicht mitgekriegt. Wann bin ich geboren? Hast du dir gemerkt? Warum? Und warum kann man sich's merken?
Ich habe irgendwann gesagt, so ein richtig guter Bordeaux-Jahrgang.
Nein, es ist der wichtigste Jahrgang für Mouton. Warum? Jetzt mach ich Quiz. Der wichtigste Jahrgang für Mouton?
Ja, was soll sagen was? 60er Jahr wahrscheinlich.
Nein, der wichtigste, nicht der beste. Der Jahrgang war beschissen.
Das muss eine gute Bewertung gewesen sein.
Nein,
1973. Entschuldigung, bitte.
Ja, ich bin
1973, ja.
Warum?
Wo denkst du?
Weil es dort aufgestuft worden ist, vom Deuxième zum Premier Cru.
Okay, mehr könnte man wissen.
Merkt man, genau. Die kann man auch hängen lassen, gell? Alter,
ja,
die jungen Buben fertig machen,
gell? Ja, danke, bist du nur noch Händler. Ja. Brauchst du aber Weingüter mit Geschichte.
Ja, komm,
du brauchst du Weingüter mit Geschichte, nicht nur die Jungen.
Super Fidelis. Champagne Famille Delovin. Schön, merkt man auch so leere Spur offen, gell? Also so nicht oxidativ, aber doch schon deutlich diese Apfelnoten mit drin.
Ja, so also gelber Apfel, einfach ein bisschen Reife. Ohne dass es üppig wird. Also wir haben eine Dosage da schon dabei.
Ganz, ja, aber super. Ja, das ist ganz angenehm, sehr, sehr schöner, milder Champagner. Auch die Dosage und die Perlage sind eigentlich überhaupt nicht aggressiv, sondern es ist ganz fein zart ziseliert, aber trotzdem sehr, sehr komplex und strukturiert. Kann man trinken.
Ja, das hat zwar eigentlich ein Maul voll, aber ist nicht sättigend.
So ist es, genau. Es ist kein Laserschwert, sondern es ist schon etwas, wo man was in der Hand hat, gell?
Absolut.
Prost. So, ja, witzig,
gell? Ja, 5 Jahre. Mhm. Also wir werden jetzt nicht jährliche Station besprechen.
Geht nicht, gell?
Aber was war dein Highlight bei 5 Jahre Edgar Witzigmann?
Also
in den 80ern.
Ja, na, Anfang der 90er war das schon. Anfang der 90er.
Entschuldigung, das war wegen der Hochzeit.
Jetzt lassen wir mal nachdenken. Mein die Highlights, man hat viele Veranstaltungen und Menschen, die du betreust oder auch Weine. Es waren ganz andere Zeiten. Wir hatten Stammgäste, die sind jeden Donnerstagmittag gekommen und manchmal sind die auch gleich zum Abendessen geblieben. Nicht?
Ja.
Und dort wurden immer Weine getrunken. Das war ja für mich, also mit der Steirerbur vom Land.
Aber warst du damals schon so mal in der Zeit?
Ja.
Also du hast es mal
geworden.
Halt, so.
Ja,
also, aber
das kann man so in dieser.
Und dir fehlt kein Schluss oder keine.
Nein, eine
Szene,
wir haben einen also. Geburtstag gehabt von einer sehr berühmten deutschen Adeligen. Das war schon super. Also wenn dann so wirklich 20 Stunden arbeitest und heimgehst, duschen, wiederkommst, gell? Aber es wurde dann auch fürstlich honoriert, das muss man auch sagen. Gell?
Ja. Gut, hat sich das geändert?
Zum Beispiel, als wenn Bocuse zu dir zum Essen kommt, also nicht zu mir, sondern zu uns oder so, natürlich, da bist du ehrfurchtsfreudigst, erstarrt wie eine Salzsäule, weil der Herr Bocuse und der Witzigmann war ja der Lieblingsschüler von Bocuse.
Ja.
Nicht, und das sind schon Geschichten, die vergisst du einfach nie. Damals, ist vielleicht heute ein bisschen alltäglicher, aber das ist aber, damals war ja das so, wie wenn das als Firmling vom Papst empfangen wirst, gell?
Ja, okay. Schöner Vergleich.
Ja, als Firmling glaubt man noch an Gott.
Gerd, hat sich das, glaubst du, geändert mit den 20 Stunden duschen gehen und fürstlichen Lohnen?
Ich hoffe. Ja. Ich hoffe, es muss auch.
Aber glaubst du, dass sich beides verändert hat? Keine 20 Stunden mehr, das fürstliche Entlohnen?
Die 20 Stunden haben sich hoffentlich verändert. Das fürstliche Entlohnen ist, glaube ich, noch nicht überall eingetroffen.
Ja.
Aber das ist ein generelles Problem in der Gastronomie, dass ich sage, es ist noch nicht überall, auch beim Arbeitgeber angekommen, wie wertvoll der Service eigentlich ist für den Erfolg des Unternehmens. Direkt am Kunden, am Gast. Ich bin kein Lebensmitteltransportunternehmen.
Ja.
Das ist nebensächlich, dass ich was von A nach B trage. Das ist Teil meines Berufes, aber das Arbeiten ist mit dem Menschen arbeiten.
Mhm.
Und am Kunden wird zum einen die Kundenbindung gemacht, es werden Fans kreiert und es wird auch, um ehrlich zu sein, der Umsatz dort gemacht.
Ja.
Also es ist, wie ich frage, was ich frage, erkenne, welche Bedürfnisse das sind und da müsste man wirklich dem Service mehr Bedeutung geben und das auch besser entlohnen.
Weil jetzt vielleicht der Service auch selbst zu wenig kommuniziert vielleicht oder sich selber zu, vielleicht zu schlecht verkauft?
Ich glaube auch, dass viele denn diesen Beruf nur als Job sehen. Es ist ja so. Es kann ja bis zu einem gewissen Grad, zack, bumm, Service, alle studentischen Aushelfen oder wie immer, die machen das halt auch. Ne? Aber das ist Bedienung, aber kein Service.
Ja.
Und das ist schon ein großer Unterschied. Und da muss man es lernen. Diese Kunst, das ist natürlich sehr viel Erfahrung, aber auch sehr viel Denken. Das Gastgebertum, das Hauptarbeitsinstrument eines Kellners ist das Herz. Das ist einer meiner Leitsprüche, die ich so habe. Das sage ich meinen Mitarbeitern immer.
Hast du schon T-Shirts drucken?
Ja, fast. Noch nicht. Sollte machen. Aber sag mal, finde den Weg zum Herzen deiner Gäste.
Ja.
Das ist ein schmaler Grat, weil es nicht keine Verbrüderung oder Buddies oder so, sondern einfach das Gefühl. Schauen wir.
Ein Gespür,
ja. Ja, genau. Wie sagt man so schön? In einem guten Restaurant kommt jeder Gast jedes Mal das erste Mal.
So viel dazu möchte ich dich was fragen. Du als Österreicher, hast du das Gefühl, dass es in Deutschland einfach leichter geht? Der ja in Deutschland sehr viel Erfolg hat und hatte und immer noch.
Also ja, man hat generell als Österreicher, glaube ich, per se einen kleinen Vorteil in der Welt, ja, weil man ist ein kleines Land, das heißt für niemand eine Bedrohung, gell? Und man kann irrsinnig frech sein.
Ja.
Oder
man versteht nur die Hälfte.
Ja, der versteht nur die Hälfte. Und man kann sich sofort, wenn man zu frech geworden ist, in die Rolle des Hofnarren zurückziehen. Er sagt, nein, der Österreicher, mein Gott, der Schmäh und so alles. Also es wird nicht so ernst
genommen. Das siehst du schon so,
ja,
oder?
Das ist wirklich so.
Du kannst überraschen, weil du nicht so, weil du
ja, weißt. Na, genau, und gerade in der Wortwahl oder in den Witzen oder in den Schmähs, ist so, wenn der Deutsche das sagen wird, werden sie tierisch beleidigt. Gell? Also Österreicher sagt, nee, nice, ja, sieh es.
Ich habe meistens nicht alles verstanden oder so, ja.
Ich glaube schon, dass aber auch.
Aber stört es denn? Du wirst ja ernst genommen, oder? Du hast ja auch mehrere Titel gewonnen und sowas, also wirst du ja ernst genommen.
Nein, schau mal.
Weißt du, ich meine jetzt, weil du sagst, du wirst ja nicht mehr ernst genommen.
Nein, das ist ja, du musst, so lange lebe ich schon in Deutschland, das ist aber Wahnsinn. Es ist beim Eiskunstlauf. Du kannst dir nur in der Kür brillieren. Das heißt, goschert sein, lustig sein, Schmäh machen. Wenn die Pflicht perfekt erfüllt ist, ohne Leistung, ist es nur Kasperltheater.
Ja.
Es muss perfekter Service sein, da bum 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 bum. Dann ist das Freigeistige im wahrsten Sinne des Wortes freigegeben.
Ja.
Also, aber wenn du nicht performst mit dem, was Grundvoraussetzungen sind, dann wirst du nie erfolgreich sein, weil dann endest du als Clown. Und Clown ist auch nicht lustig.
Ja, aber das merkst du nicht relativ schnell, glaube ich, oder?
Ja, idealerweise. Dieses Gespür für die Menschen, wo du sagst, oh, scheiße, jetzt habe ich eine Linie überschritten oder wie auch immer, oder muss mir zurück. Oder im besten Fall kommt es gar nicht so weit. Im besten Fall hast du schon das Gefühl, lieber auf Deutsch gesagt, jetzt halte ich lieber die Pappen an dem Tisch momentan oder sonst irgendwas ist jetzt deplatziert. Das muss man schon wissen, was ist wann richtig und was ist wann falsch.
Ja, das lernst du, aber lernst du auch mit Erfahrung halt.
Naja, gut.
Also ein Gefühl hast du das so nicht, aber das dann irgendwann zu lernen.
Ich sag mal so, man kann jeden Fehler machen, aber idealerweise nur einmal. Daraus dann lernen. Ich weiß noch aus meiner Lehrzeit, ich habe mal ein Erstkommunionkind, ein Mädchen mit einem weißen Kerl von oben bis unten mit Campari angeschüttet. Das ist der Blatt abgestellt auf dem Tisch, so halt das, weißt du, und intelligent wie man ist, fängt mal das zum Runternehmen der Getränke auf der Seite an, die am Tisch stellt und irgendwann kippt das Ganze halt und das Mädel hat hier 5, 6 Campari auf ihrem Kleider umgehabt. Ja. Meine Chefin hat sich in Grund und Boden entschuldigt und geschämt und ich zahle alles und du stehst da und denkst, ja, aber solche Geschichten passieren relativ viele.
Aber eigentlich passiert ja eh wenig dafür.
Ja, für das, was...
Also wenn, wir sind jetzt doch unterwegs, aber ich sehe sowas selten.
Also nicht wir beide, sondern
aber wir sehen das auch selten, genau.
Wo wir unterwegs sind. Es ist eine super Koordination und die Leute wissen... Aber gut, saublöde Unfälle passieren immer. Also im Restaurant, aber im Hotel ja noch mehr Sachen, von denen ja keiner will, dass es jemals erfahren wird, nicht?
Ja. Gläser.
Ja, Gläser.
Aber es ist nicht der Campari da drin, war schon dann das Problem, sondern die Gläser selbst.
Ja, so ist es.
Aber du sagst schon so, also das hat natürlich der Vorteil eines Österreichers ist schon.
Ja, er ist da. Ist
die, dass die Sprache doch die gleiche ist, aber irgendwie einfach gemütlicher.
Ja, ist gemütlicher, ist ein bisschen lockerer das Ganze, vielleicht auch nicht so ganz verbissen und es ist
nicht erzwungen.
Genau, nicht erzwungen. Und wenn es ist manchmal, also, dass man diese Österreicher, ja, ist halt so. Nicht, dass du sagst, nein, heute passt nicht oder whatever. Und das, es kommt, ich sage mal, diese Dienstleistung und der Erfolg, den man hat letztlich, das ist wie ein Bumerang. Das heißt, du musst ihn mal wegschmeißen vorher. Er kommt dann wieder zurück. Aber wenn du immer hinterherlaufst, dann kommt das nicht. Man muss Geduld haben und warten und performen. Manchmal dauert es lang, etc. Und manchmal gewinnen die anderen. Aber ich glaube, wenn man gut dabei bleibt und immer sich fortbildet und an sich selbst arbeitet, dann ist es so, dass der Erfolg vielleicht...
Wir reden jetzt von der Sommelerie oder allgemein in der Gastronomie?
Ja, generell würde ich sagen. Also lernen kannst du nur von den Besten, deswegen musst du dir zum Besten geben. Ja, das ist so. Und
da wird die Luft halt dünn.
Genau. Aber man lernt dort auch am meisten. Also ich meine, mehr nach dem witzigen Mann da in die Schweiz runter zum Freddy Girardet und dann zum Gordon Ramsay oder so. Es waren schon mega Stationen, absolut.
Aber wie lange warst du in London?
2,5 Jahre.
Wie ist dann, da fällt dann, genau, da bist du in Deutschland, da fällt es ein bisschen leichter, sprachlich auch. Mhm. Und jetzt gehst du nach London, doch weg, das ist schon einmal, da checkt keinen österreichischen Schmäh.
Nein, überhaupt nicht. Das ist andere Sprache. Naja, weil London war für mich ein super, super Experience, aber auch ein leichter Reinfall, weil eigentlich bin ich ja hingegangen, damit mein Englisch besser wird. Aber ich war ja vorher schon in der Schweiz, in der französischen Schweiz, gell? Das heißt, mein Französisch war schon passabel. Oder gut, sagen wir es mal so. Und dann gehe ich nach London und habe gesagt, super, jetzt du hast das Englisch auf Vordermann bringen. Aber wir haben nur Franzosen als Kollegen gehabt. Das ist 90% am Tag Französisch gesprochen.
Ah, wirklich?
In London. Ja, das ist eine skurrile Nummer, nicht? Aber gut, war halt so.
Aber du hast
so,
ja mit die Gäste erwartet.
Ja, schon alle. Aber die, muss man sagen, auch wenn die Gäste Französisch konnten, haben die auch noch Französisch mit uns gesprochen, weil es eben so ein französisches Dutch-Restaurant war. Ja, gell? Klar. Aber trotzdem mit die Gäste. Und das war cool. Da war zum Beispiel, ich weiß nicht ganz genau,
wie da ist. Österreicher reden in der Freundschaft, ja, Österreich.
Ja, sie probieren es, weil sie glauben, dass das in Berlin geil ist. Aber wo kommt es schon, weiß ich noch ganz genau, da fängst du an, dann kommt Jancis Robinson zum Essen. Ja. Oder so, gell? Das sind da schon auch Leute, wo du sagst, wow, und die habe ich schon mal gesehen gehabt vorher und dann da mein französischer
Sommelier. Was war das für Zeit dann in London?
Ja, Ende der 90er oder so.
Ende der 90er? Ja. Weil du warst da schon ein gestandener Sommelier.
Ja, schon, aber da musst halt dann wieder anfangen in so einem Restaurant, dann musst halt wieder als Kommissommelier anfangen.
Also du fängst als Kommissommelier an?
Ja, natürlich.
Dem hast du das bewusst so gewählt oder würdest du das auch so empfehlen?
Ich wollte da unbedingt hin, gell? Ja. So, weil die Position war mir ja egal. Du willst einfach einen Teil des Ganzen sehen, das sehen, dort lernen und anfangen oder so. Du lernst ja als Kleiner nicht weniger als Großer. Du kriegst die ganze Maschinerie der Perfektion, die ja Gordon Ramsay lebt. Er wird immer so dargestellt, so wie er ist, als Raubein und als schlechter vor dem Herrn oder so. Der ist ein absoluter Perfektionist und es macht so, geht der Schalter an, Service beginnt, dann ist der Mensch ein Tier und wenn du da zur falschen Zeit am Pass stehst, hast du einfach Pech gehabt, weil du bist der größte Wichser, der mir jemals untergekommen ist und verschwinde aus meiner Küche oder so und dann ist der Service vorbei und dann kommt er zu dir und sagt, alles fein, sagt, ja, passt, alles okay. Es muss man auch eine gewisse Hautdicke kriegen, dass man sagt, das sind Momentgeschichten, da fallen Worte und Sachen im Affekt, wo du sagst, so what? Aber schau mal, wo er heute steht, gell? Er ist mit Ducas zusammen wahrscheinlich der größte gastronomische Unternehmer, den ich jetzt so aus dem Ärmel schütteln kann, gell?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne er oder Restaurants er jetzt hat, aber der war ja früher Fußballspieler, gell? Der war Profikicker bei den Glasgow Rangers.
Wirklich?
Ja.
Er hat viel zum Profi geschafft, oder?
Ja. Der hat bei den Glasgow Rangers gespielt.
Geil.
Und hat Koch gemacht, gell?
Ja, passt da. Ich habe mal Fußball gespielt.
Ich auch, beim FC Eichkögel.
Ich war bei der FC Hallein.
FC Eichkögel in der Steiermark.
Ja, war schön. Jetzt haben wir irgendwann mal aufgestiegen oder angestiegen. Ja. Feiert ist trotzdem geworden.
Na, wir konnten nicht mehr absteigen.
Ach so, geil. Wir konnten einmal nur aufsteigen. Das war meine Zeit. Ja, und dann wurde das aber gefeiert wie... Das war schön.
Nein, aber das war
schön. Der Präsident war sehr spendabel.
Sehr brav.
Ich war sehr jung und durfte trotzdem mitgehen. Gute Zeit. Aber würdest du junge Menschen heutzutage auch noch gleich nach London schicken? Oder sagen,
auf jeden Fall raus. Ja. Ins Ausland, auch am besten ins fremdsprachige Ausland, rein ins kalte Wasser und man lernt so viel Selbstständigkeit, sich zu orientieren, weg von der Mama. Schau, unser Job mit der Ausbildung, die wir in Österreich haben oder in Deutschland auch genauso oder überhaupt in ganz Mitteleuropa, du kannst auf der ganzen Welt arbeiten. Du kannst morgen einen Koffer nehmen nach, keine Ahnung, nach Bangkok fliegen oder nach Australien, also meine Einreise und die Dinger vorausgesetzt, aber du kannst diesen Beruf weltweit ausüben.
Weil überall gesucht ist.
Überall.
Ja.
Und das ist ja auch so. Schau, wenn du den Erdball annimmst, jetzt sagst du Österreicher, naja, was kennen wir in Österreich? Skifahren, okay, war schon mal besser, aber Skifahren, und Tourismus. Überall, es wird kein Land oder kein Luxus oder wenige Luxusdestinationen auf der Welt geben, wo nicht
irgendwo. Aber siehst du das immer noch so?
Ich glaube schon, dass es
immer noch. Und siehst du vor allem im eigenen Land?
Na, ich denke schon, dass wir.
Ich glaube, deine Zeit war schon nochmal anders, gell? Weil du bei dir war es halt wirklich, das waren halt alles Österreicher auch in die Restaurants.
Ja, es waren viele. Also es war eine super Zeit.
Und jetzt hast du zu Hause nicht bei den Österreichern, auch die Österreicher.
Das stimmt. Ja, gut, das ist auch. Da muss man sich als Österreicher auch
nicht wertend oder irgendwie.
Na, aber da muss man sich an der eigenen Nase nehmen, ja. Na, dass wir uns zu schön geworden sind für viele Jobs.
Ja.
Wer will nur Kölner werden?
Bist du nur Kölner?
Kölner.
Nämlich Kölner.
Kölner. Es ist, aber das ist ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Immerhin bist in Österreich noch Kölner. Und da weiß das Land bis zu einem gewissen Grad schon, was der Tourismus eigentlich an Wertschöpfung für das Land bringt. In Deutschland bist du wirklich nur Kölner.
Aber wird es unterscheiden von Norden nach Süden oder ist es so, aber ist das verallgemeinert jetzt einfach? Weil Deutschland ist ja ein richtig großes Land. Also.
Ja, Deutschland ist.
Du warst ja auch in Berlin, oder was in München, das ist ja sehr konträr, finde ich.
Ja, erstens in Berlin und zweitens habe ich 12 Jahre
und
in
Hamburg. Gelebt. Genau, Entschuldigung. Ja.
Ist ein Riesenunterschied zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. Dieser Weißwurst-Äquator, von dem man spricht, den gibt's. Wo er verläuft, ist fließend. Gell? Im Süden ist man als Österreicher nicht wirklich im Ausland.
Das ist
so in Bayern oder in Württemberg, mein Gott, also die reden ein bisschen anders, aber es ist ein Mentalitätsgeflecht.
Es ist ja auch vom Leben her sehr ähnlich.
Ja. Also absolut. Und auch von der Esskultur oder von ist mehr Genusskultur. Der Norden ist man sagt immer, das ist religionsbedingt, ne? Ist halt protestantisch, ist vielleicht weniger Genusskultur, ein bisschen mehr Kasteiung, weniger Glanz und Glamour wie in den Kirchen. Es hat nicht so viel Gold und da kann man ja Marienstatuen. Der Norden hat ganz andere Einflüsse. Der ist nicht mehr nach Italien oder gegen den Süden.
Das ist wirklich weit weg.
Es ist weit weg. Und es ist ein ganz anderer Mentalitätsmenschschlag, den man aber, oder aus meiner Erfahrung, den ich sehr lieben und schätzen gelernt habe. Denn ich mache es immer so. Ich sage, ich stelle Hamburg und Berlin, stecke in einen Sack und München und Wien auch. Und für mich habe ich gelernt, oder so meine Erfahrung, was ich so eben erlebt habe, die Menschen in sowohl in Berlin, aber erst recht in Hamburg, die sind, wenn, dann sind sie ehrlich unfreundlich zu dir.
Ja.
In München und Wien sind die unehrlich freundlich. Da sagst du mal, geht's dann und dreht sich um und sagt, was ist das für Arsch? Das tut der Norddeutsche nicht. Einmal Freund, immer Freund. Die sprechen dann gar nicht mit dir.
Ja.
Also die Distanz ist größer. Es gibt im Norden nicht so viel Bussi-Gesellschaft. Vielleicht ist er Spur ehrlicher, aber zumindest direkter und sie sind ja teilweise auch wortkarger, ne? Die schnacken nicht so viel. Ich finde, es ist ein bisschen. Alles ist reduzierter, aber es ist eine Spur verlässlicher. Aber
wird dann das auch mehr wertgeschätzt im Norden? Nein.
Na. Also das, ich sage mal so, der Kasperl und dieses Lustige, das ist im Süden auch mehr zu Hause als oben.
Ja,
im Norden hat man es gern ein bisschen distinguiert. Wir sind ja, was nicht, Hanseaten oder so irgendwie. Und dann
die Unterhaltung ist im Süden beliebter als wie im Norden.
Genau,
Norden
als Smalltalk oder so.
Muss nicht
so viel sein, gell? Also bitte bring was ich bestellt habe, gehen Sie wieder. Danke, tschüss. Gell.
Ja. Du bist die Bedienung, wie du gesagt hast. Im Norden bist du mehr Bedienung als wie Service.
Das stimmt, aber es sind dann doch Menschen und der Norden hat dann, was ich besonders teilweise auch vermisse, also zum Beispiel das Meer, die Küste ist immer schön, aber es ist das Licht. Das Licht im Norden ist ein anderes. Im Sommer sensationell, weil es lange hell bleibt. Ja. Von O bis O, von Ostern bis Oktober ist der Norden schöner als der Süden. Aber der Winter ist leider wirklich grauslich. Kein Schnee, nur Matsch, Schnäbel etc. Also ich sag mal, es ist nicht umsonst, dass man sehr viel Korn trinkt.
Ja, ich wollte gerade sagen, muss ich das schon schön trinken, oder?
Man kann es ja auch genießen.
An manchen Tagen.
Ja, man kann es ja auch genießen. Aber es ist auf jeden Fall, du hast es vollkommen richtig gesagt, zwischen Burgenland und Vordelberg ist auch ein großer Unterschied, obwohl die Distanz, aber Deutschland ist schon.
Aber wann ist in Burgenland schöner als in Vordelberg?
Hey, ich war in Burgenland, aber beim Militär in der Seekaserne in Burgau.
Super, da hast du auch nur getrunken, dass du schön getrunken hast.
Nein, es war super sensationell.
Jo,
ich konnte 15 Uhr Zapfenstreich, zack,
passt, von einem Wein von jetzt gefragt, wann ist jetzt schöner in Burgenland als in Vorarlberg?
Also, eigentlich immer. Nein, das Burgenland ist... Oh.
tut Korn im Burgenland Wein.
So ist es.
Vorarlberg kein Wein.
Ein bisschen.
Weinkarten.
Rötzis und so. Also boah, ein bisschen Wein haben schon am Bodensee.
Ja. Ja, stimmt schon. Inzwischen, das stimmt. Ja, das liegt gut.
Nein, aber das ist ein großer Unterschied nicht zwischen den beiden Ländern, aber beides sind, doch, muss man sagen, natürlich logischerweise Österreicher und die Mentalität ist nicht grundsätzlich so verschieden, aber in Deutschland ist ein großer
Unterschied. Aber du sagst, wir haben den Service da jetzt nicht so geschätzt, du hast wahnsinnig viel Zeit da verbracht.
Ja.
Wie kommt's?
Nein, man muss sich reinarbeiten. Das muss man sich, oben muss man es sich mehr verdienen. Es, man muss überzeugen mit Leistung, mit Präzision, mit dem und dann baut sich eine langfristige gute Beziehung auf, die dann sehr solide
ist. Wenn sie dich lieben, dann lieben sie dich.
Genau.
Oder in den Süden bist du bei Austausch.
Aber du wirst nicht mit offenen Armen empfangen oben im Norden, sondern da muss man sich vielleicht auch hochdienen.
Ja.
Und
die Erfahrung hast du gemacht.
Muss man sagen. Du kannst mit dem Schmähdandeln kommst nicht so weit.
Ja.
Da ist man dann zu sehr in dieser österreichischen Gauklernummer, wo sie sagen, den nehme ich nicht ernst.
Ja. Die nehmen dich da oben ja auch nicht ernst.
Genau. Und, aber
die sagen
und
wenn du dann Österreich performst,
wenn du gut, ja, naja.
Vor allem in Hamburg, glaube ich, noch mehr als wie in Berlin. Weil ja, in Berlin sind ja sehr viele
Österreicher. Berlin hat ja einen Nachteil, es hat so viele Österreicher. Das ist, glaube ich, die, ich bin ja ganz im Kopf, wenn man es mal schaut, kann man nachprüfen, ich glaube, es ist gemessen an der Einwohnerzahl irgendwo so die 20, 30 größte Stadt Österreichs, gell? Berlin.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Wirklich, es sind irrsinnig viele immer schon da gewesen, die auch die Gastronomie-Szene schon sehr frühzeitig geprägt haben. Ja. Ja. So wie der Papa von der Sarah Wiener, nicht, der mit seinem Exil da schon in den 60er Jahren diese österreichische Kultur aufgebaut hat und reingebracht. Schon mal.
Aber du hast vorher Hamburg gemacht, gell?
Ja.
Also Hamburg, Lütchensee.
Nein, zuerst mal.
Also Entschuldigung, das ist so.
Berlin und dann Hamburg. Von Berlin nach Hamburg.
Und dann wieder zurück?
Oder? Und dann wieder zurück mit der Korobar, wieder zurück nach Berlin. Gell?
Okay, ja.
Und jetzt wieder zurück nach München. Jetzt lebe ich schon seit 5 Jahren wieder in München.
Ja.
Und es schließt sich ein Kreis, so meine Frau will. War meine erste München war meine erste und wenn meine Frau will, wird es vielleicht auch meine letzte Auslandsstation. Aber das weiß man nicht, was die Mädels so wollen. Nicht? Aber in München, ich lebe
jetzt. Aber wenn ich mir die Entwicklung von Berlin anschaue, wird es wahrscheinlich gerade nicht.
Ich möchte nicht mehr zurück nach Berlin. Ich vermisse es überhaupt nicht mehr. Es gab eine Zeit, da habe ich es sehr vermisst und meine Zeit in
das
Berlin
war so die 2000er bis
2004 habe ich angefangen.
2004 dann so.
Am 1. April, ich war ein April-Scherz im Adlon, am 1.4. habe ich angefangen und war dann in Berlin bis 10 oder so, bis 2010.
Das Adlon war damals auch schon, wenn nicht sogar damals.
Ja, es war vielleicht damals noch mehr Prestige, es sind viele grandiose.
Wenn man sich das anhört, ich kann mit 2.4 nichts anfangen, da war ich 9 Jahre alt. Was war das Adlon damals, was will man?
Naja, also ich würde sagen, es war das Flaggschiffhotel schon durch die Lage, da bist mitten am Brandenburger Tor, am Pariser Platz, gell? Und es war im wahrsten Sinne das erste Haus am Platz, gell? Und für mich natürlich auch das erste Mal, dass ich in so einem Grand Hotel, also alles super Luxusrestaurants, aber ein Grand Hotel ist noch eine ganz andere Dimension, weil du einfach das Hotel hast, die Lobby hast, die unterschiedlichen Abteilungen. Das kannte ich ja alles nicht, dass du eine Technikabteilung hast oder ein Setup.
Wäsche,
du sagst, morgen habe ich im Restaurant hast du alles gemacht, verstehst du? Und sagst, Setup, du, morgen haben wir eine Tafel mit 40 Leuten im Bundeszimmer, das ist das Eckzimmer drüben, wo unter den Linden und der Pariser Platz und dann rufst du den Setup an und sagst, du, morgen haben wir eine Veranstaltung, 40 Leute, und dann stellen die Tisch.
Geil.
Wunderbar.
Ja,
so blöd das jetzt klingt, aber du hast Glühbirnen kaputt und ruft bei der Technik an, da kommt irgendeiner und wechselt dir die Glühbirnen. Also wenn sie nicht selber tust. Aber so ist es halt. Jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seine Stelle und da lernt man auch sehr viel. Würde ich auch jedem empfehlen, in ein großes Hotel zu gehen, um die Maschinerie auch zu verstehen, das auch noch
ein großes Hotel bei der Oper.
Ja, gut. Ja, bis ich ins Adlon komme, da war ja hier vorher in Meierling, da bei Wien draußen habe ich gearbeitet, bevor ich ins Adlon gekommen bin, und da haben wir 20 Zimmer gehabt, gell? Und da war ja wirklich so
ich habe aber auch gelernt, dass ich froh bin dann, wenn die Leute auch wieder gehen.
Man ist immer froh, wenn die Leute wieder gehen, ne?
Ja.
Wenn sie gerne gehen, kommen sie auch gerne wieder. Wenn sie immer bleiben, gehen sie irgendwann ziemlich am Geist, gell? Es ist nämlich diese Distanz oder Verbrüderung mit den Leuten, dass deine Gäste deine Haverer wären, das möchte man ja eigentlich nicht. Es ist vielleicht anfänglich lustig, ja, aber dauerhaft
ich kommst sagen, du in eine komische... Du Kontrolle haben.
Ja, man möchte es unter Kontrolle haben, genau. Und das darf man nicht vergessen, also meine Freunde suche ich mir schon selber aus. Gell? Die Wertschätzung für meinen Gast ist ja etwas anderes, als wie, das ist mir jetzt mein Havara. Das ist schlecht, weil da kommen Erwartungshaltungen auf und Sachen, die man dann vielleicht gar nicht erfüllen kann. Wieso muss ich jetzt alles zahlen? Gehen wir den Gang eingeschoben oder sonst? Ist... schlecht, wenn man in irgendwelche Abhängigkeiten kommt.
Aber hast du dann mehr im Hotel gearbeitet?
Nein.
Also die Fischerklause war, hat kein Zimmer gehabt?
Ja, das war damals unser Betrieb mit meiner Ex-Frau, nicht?
Ah, okay.
Ja, das haben wir übernommen, die habe ich meine Ex-Frau da in Berlin kennengelernt.
Ja.
Und dann haben wir das da übernommen und da war natürlich auch, da haben wir 25 Zimmer gehabt auch. Also ich musste immer viel arbeiten, überall, du hast auch sehr gerne gemacht, aber eines möchte ich hier auch den Zuhörern mitgeben, oder am größten und am meisten Respekt habe ich vor den Selbstständigen. Weil es ist wirklich eine irrsinnige Verantwortung. Es ist deine Last, auf dem alles lastet. Und die Verantwortung, die du trägst für deine Mitarbeiter, fürs Unternehmen, für alles. Und selbst und ständig. Du kannst nicht sagen, heute ist Ruhetag, heute arbeite nichts. Es geht einfach nicht. Hm. Wenn da kommt jemand, da kommt das, da ist was kaputt, irgendwas. Also es ist schon eine extreme Herausforderung. Macht auch sehr viel Spaß, weil du musst keinen fragen. Okay, außer deine Bank vielleicht manchmal.
Ja.
Aber ansonsten kannst du natürlich die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie gestalte ich was, wie mache ich was. Es gibt keine Policies, keine Standards, Operations, die man einfach irgendwo aufoktroyiert bekommt, wo der Chef eben sagt, ja, wir machen Grüne, die stecken, und ich möchte aber Gelbe. Du kannst nicht sagen, ich mache Gelbe drauf. Wenn du es selber bist, entscheidest du es für dich selbst, mit allem Risiko, das damit einhergeht. Und wenn man dann als Unternehmer schlechte Zeiten hat, die man auch durchaus durchlebt hat, wenn du dann Ende Februar, oben so ein Saisonbetrieb, Ende Februar nachts nicht schlafen kannst, weil du nicht weißt, wie du deine Gehälter in 4 Tagen überweisen sollst. Ja, es ist schon etwas.
Weil du rechnest und rechnest und warst.
Ja.
Wie soll das gehen? Sieht aus?
Ja, aber du musst dir dein Gehalt überweisen, nicht? Genau. Also, ja, okay. Das Geschäft ist halt im Winter jetzt da. Es war ein bisschen außerhalb von Hamburg, 23 Kilometer am See, sehr schön eigentlich. Ja. Aber im Februar, wenn es dunkel und gatschig und neblig ist, na, da fährt halt keiner raus.
Ja.
Aber du musst dir die Mitarbeiter trotzdem weiter entlohnen, bezahlen. Ja, also, da hast du dann schon Sorgen. Also es ist gar nicht nur die körperliche Arbeit, sondern auch die Belastung, die psychische, die man...
Und da hast du ganz zu kämpfen gehabt und...
Ja, auch. Also die Zeiten, es hat sehr gut funktioniert, aber trotzdem sind... Man ist ja auch furchtbar. Man ist ja ein furchtbar naiver Trottel. Man glaubt ja, man geht da rein und tänzelt so herum wie als Maitre im Adlon, wo das Gourmet-Restaurant aufsperrst und alle kommen und es läuft. Nein, du musst selber machen, dass die Leute kommen. Du musst machen, dass die Gäste zu dir kommen.
Ja.
Weil es nämlich nicht wurscht ist, ob jetzt nur 6 Kuvert hast heute Abend, weil du sagst, mein Gott, macht so toll keinen Umsatz. Dort machst du keinen Umsatz. Und dann kannst du eben deine Tischdecken nicht kaufen und deine Mitarbeiter auch nicht mehr entlohnen. Das ist natürlich nichts, wo man ja hin möchte.
Aber war das deine einzige Selbstständigkeit? Oder naja, wie hat die geendet? Das war
ich bin jetzt natürlich immer noch selbstständig, aber jetzt habe ich keine Mitarbeiter, nicht? Also ich arbeite für mich selbst, für meine Firma Retter & Co. Und es ist hier ein bisschen Consulting dort und Labarababa, Wein und Schreiben, Journalismus und so. Also und Consulting.
Du hast kein Risiko, du hast kein...
Im Prinzip.
Du tragst für keinen anderes.
Genau. Ich bin nur für mich eigenverantwortlich, ja. Aber wenn du Mitarbeiter hast, meine da oben, wenn du 38 Mitarbeiter hast, ja, vom Lehrling bis zum Küchenchef, jeder hat Befindlichkeiten etc. Also, aber trotzdem, also Selbstständigkeit ist ein großer Schritt, aber ich war auch so blauäugig und ich kann mich noch erinnern, vom Adlon weg, da haben wir ein riesen Käsebrett da oben in einem Landgasthof da in Hamburg, so vom Maitre Antoni, gell, so. Mhm. Und da stehst du hin und dann kostet der Käseteller eben, 18 Euro. Und da kommen die Leute zu dir und sagen sie, 18 Euro für einen Käse, sind sie total deppert oder was? Was ist denn das? Ja, was sag ich, ist da fremd? Ja, das interessiert die Menschen aber nicht.
Ja.
Das ist denen egal. Und du sagst, aha, okay. Und haben den Käse selber gegessen und halt keinen mehr gekauft. Aber du musst das erst lernen. Man glaubt, das geht so weiter, gell? So wie die Bühne im Adlon gewesen ist.
Na, was das ist ja, du hast vergessen, hin, das ist ja das Adlon, das sind das.
Na, und da wirst du mal angeschissen, weil deine Bratkartoffeln nicht anständig sind, gell? Sagst, Bratkartoffel, okay, ich hasse Bratkartoffeln. Und jetzt seit der Zeit heiße hasse ich sie noch mehr, weil jeder will seine Bratkartoffel auf seine Art. Knusprig dort mit Petersilie, mit Zwiebel, mit anderen. Du denkst, da zuckst du aus. Gell?
Das ist schon da oben auch so ein Thema, gell?
Ja, Bratkartoffel ist Wahnsinn.
Es die ist Deutschen haben das, die Norddeutschen mit den Bratkartoffeln.
Ja,
es kommt mal gerade, du, dass du es ansprichst.
Ja.
Weil, Alter,
das ist absolut.
Du schaust ihn an, ich meine, das ist Bratkartoffel. Ein Schnitzel mit Bratkartoffel, warum?
Ja, genau.
Das ist doch bitte einfach mit Petersilie. Nein, ich hätte gern Bratkartoffel. wir haben keine Bratkartoffeln. Wieso haben sie keine Bratkartoffeln?
Ich kenne ja,
weil jetzt keiner Bratkartoffeln macht.
Nein, niemand. Du, was ich auch gelernt habe in Deutschland, wenn...
Aber sie haben ja doch Kartoffeln, machen sie doch Bratkartoffeln.
Ja, ja, ne.
Ja, okay, aber ich weiß nicht.
Vor allem ist ja so, das lernen wir als Koch in der Kochausbildung.
Es macht ja keiner Eierspeis.
Die beiden Zubereitungsarten sollen sie ja nicht gleich sein. Das heißt, wenn der Hauptbestandteil gebacken ist oder gebraten, ja, sollen die Beilagen nicht gebraten sein. Also das soll ja sowieso eine Grundregel im Prinzip. Aber na, der Schnitzel frittiert, die Bratkartoffel im Fett frittiert, gell, also
ja,
Fett
brutal. Mit Fett.
Ja. Und die sind immer tot umgefallen. Ich kann mich das noch erinnern, ich weiß nicht, ob ihr das noch miterlebt habt oder heute noch ist. Es ist relativ häufig gewesen bei uns, zumindest bei der Steiermark oder hier auch in Wien, habe ich das auch erlebt. Schnitzel, was gibt's dazu? Erbsenreis. Wenn die Leute gesagt hast, Reis zum Schnitzel, aber es ist eine klassische Beilage gewesen, wirklich. Gibt's Erbsenreis und so.
Riesi
Reis zum Schnitzel. Ja, genau. Riesi Bisi, genau.
Aber das haben wir in Westen nicht oft gehabt.
Ja. Naja, also Klassiker sind Petersilienkartoffeln.
Ja, voll. Ja,
und Salat.
Dann ist ein paar Freunde und Fritte dazugekommen und
genau. Ja, genau.
Salat. Aber das mit den Bratkartoffeln.
Nein, Wahnsinn.
Zu alle, also wirklich.
Zu allem, gell? Ja, ist richtig.
Gerade aus dem Salat mit Bratkartoffeln. Ja, okay, vielleicht passt.
Ja, ist ein Kult, ist Kult. Also ich glaube, in Deutschland kannst du, oder in Norddeutschland vor allem...
Aber du bist nicht rumgekommen.
Nein, keine Chance. Also das ist ein Märtyrium, dieses Bratkartoffel. Die höchsten Reklamationsraten überhaupt, gell? Weil zu wenig gebraten zum
Matschig. Ja, und vor allem geht's um gar nichts. Oder? Ja. Aber du brauchst immer, wenn der es macht. Und die kannst halt einfach... Wenn das die Kartoffeln, kannst du ja...
Müssen Platz machen, wenn du willst.
Hey, Bratkartoffeln.
Keine Chance. Du musst alle Minuten machen, sie müssen schön knusprig sein, ansonsten sind es gatschig.
Und dann brauchst du nur drei Pfannen.
Ja, genau.
Zum Schnitzel brauchst du schon.
Und Zeit. Und,
ja, und so, hey, Alter. Ja aber für das gehen sie halt ins Restaurant, weil daheim machen sie es
ja
nicht.
Das ist ja mit dem Schnitzel auch so, ne? Das ist ja,
ein
Scheißdreck. Also wirklich, weil ich muss sagen, panieren, gell, ist ja was für eine Drecksarbeit, oder? Zuerst plattieren, salzen, in das rein.
Da brauchst Mehl, du Platz in einer Küche Platz auch.
Weil ohne Ende. Es schaut aus hinterher ohne Ende. Also du denkst, okay, da zahle ich für Schnitzel auch gerne 28 Euro oder was immer. Also,
ja, und vor allem da nochmal das Fetthaus machen und so
ein die ganze Wohnung stinkt da nach dem Fett.
Ja, genau, das ist eigentlich. Na gut, dass wir gerne ins Restaurant gehen.
Ja, genau,
ja, finde ich auch. Ja. Und es wird nie eigentlich so gut wie in Restaurants.
Selten.
Also, meine Mama hat gut gekocht, aber ich glaube, das Schnitzel habe ich besser woanders gegessen.
Ja, ich war ja gerade vorher zum Mittagessen, ich wollte auch ein Schnitzel haben.
Du hast ja die perfekte Vorbereitung für den Podcast gemacht.
Ja, das war gut, gell?
Schneider? Na, Riesling Inferno?
Riesling Inferno? Ja, aber das war ja schon gestern.
Ja, genau. Riesling Inferno.
Ja, und heute Morgen dürfte ich, wenn ich schon mal in Wien bin, muss ich meinen Schneider besuchen und nur sagen, dass ich ein paar neue Hemden brauche. Haben wir auch gemacht, Stoffe ausgesucht und das ist es. Hat er auch nachgemessen jetzt und er war sehr nett, hat er gesagt, na, vielleicht müssen wir mal ein neues Maß nehmen.
Wird es dann teurer mit mehr Stoff?
Nein, das muss sowieso, es ist.
Wo gehst du da hin?
Venturini.
Schwörst du drauf?
Nö, das ist, ja, schon ewig. Es waren Stammgäste bei mir in Meierling.
Mhm.
Also, als ich da gearbeitet habe, da habe ich die kennengelernt, ja. Und es ist super Hemdenmacher. Ich meine, die Hemden kosten, was sie kosten, aber sie halten ewig. Man muss sie halt pflegen. Also hier, das zum Beispiel, glaube ich, das Hemd ist 10 Jahre alt.
Cool.
Und wenn man noch Stoff hat, der ja übrig bleibt, das schicken, also der Stoff kostet immer gleich viel, weil was sie nicht brauchen, schicken sie dir sowieso mit dem Hemd.
Wie?
Den übergebliebenen Stoff. Die kaufen so viel Meter, ja? So, das, daraus machen sie ein Hemd. Aber es wird ja, ein Hemd ist ja,
und
was übrig bleibt,
heißt der Schneider.
Schicken sie dir mit dem Hemd. Und wenn du wieder einen neuen Kragen oder neue Manschetten brauchst, was ja als erstes kaputt geht,
ja, immer.
Schickst du das Hemd mit dem Stoff wieder zurück und dann wird es neu gemacht. Dann kriegst du neue Manschetten drauf.
Peace, deppert. Wir haben einen neuen Kunden gerade gewonnen.
Ist super, ist wirklich.
Ja?
Ist man muss die Hemden pflegen. Die Handarbeit ist kostet,
wie
was sie kostet.
Wie pflegt ein Gerhard Retter seine Hemden am besten? Erzähl mal, bitte.
Ja, je nachdem, wie sie in den Flecken sind, musst der Kragen hinten, der
kaputt wird. Die Flecken, da schwitzt du, ne?
Ja, stimmt. Deswegen Gallseife ganz dezent einwirken lassen, rausholen.
Machst du die alles selber, gehst du zur Reinigung?
Na, keine Reinigung.
Würdest du nicht empfehlen?
Nein, die Reinigungen machen die Hemden kaputt. Erstens machen sie sie kaputt, weil sie so aggressiv für die Stoffe sind. Und was sie auch hinmachen, sind die Knöpfe, weil sie immer pressen. Zack, bumm, in Presse. Und das sind meistens die schönen Knöpfe, hier so
Perlmutter
und so.
Und dann
sind die hin natürlich. Gell? Also die Putzerei, die nennt man Reinigung.
Also du waschst alle Hemden selbst und bügelst sie auch selbst.
Und wenn ich Glück habe, macht es meine Frau. Aber ich mache es auch sehr gerne selbst. Ich habe ein paar Fetische, das sind die Hemden. Das kommt aus meiner Kindheit, weil wir einfach immer Scheißklamotten, wir haben viel gewarnt vor der Fürsorge gekriegt. Ja, und eben wie ich vorher anfänglich gesagt habe, wenn du als Neuer da hingehst und du schaust dann aus wie der Hubertus aus dem vorigen Jahrhundert, ist nicht Dreck. Socken zum Beispiel. Ich habe immer einen großen Faible für Socken. Ich habe immer bunte Socken an, weil ich erstens in der Arbeit immer schwarze tragen haben müssen zum Smoking, aber deswegen bunte. Und wenn du mit zwei, ja, als Kind mal mit
für die Socken kaputten, schwörst du?
Falke.
Ja.
Ja, am liebsten Airboard, lange Socken.
Geil. Ja, wirklich. Vor allem, wenn du auch im Service lange auf den Beinen gestanden bist. So.
Ja, ne, erstens, das würde ich auch jedem noch mitgeben, wenn ihr im Service, wenn ihr auf den Füßen arbeitet, stehen, gehen, ja.
Ja, sicher.
Bitte, es ist der falscheste Platz zu sparen. Kauft sich anständige Schuhe.
Aber das bei den Unterhosen gibt, also.
Ja.
So, irgendwie solltest du halt auf das aufpassen, was da.
Naja, ich sage mal so, die Körperpflege und die Körperhygiene gehört sowieso zur Grundausstattung eines jeden Kellners.
Das glaubt man halt auch immer. Ja. Und dann erzählen mir mein Bruder, er war beim Bundesheer, ich war nicht beim Bundesheer. Ja. Leider, so schade.
Du warst neutralitätsgefährdet.
Ich bin untauglich. Das war einer der Vorteile. Ja. Also einer der Verletzungen davon. Aber da schauen sie ja zu, wenn du duschst oder die Körperpflege, die ist ja verpflichtend. Ja. Das wird ja kontrolliert. Und dann denkst du so, ja, aber ja, das ist ja selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich.
Nichts unerträglicher also in der Dienstleistung oder in der
Schön, dass wir dieses Thema jetzt ansprechen, aber anscheinend ist es nicht üblich oder nicht Standard,
dass jeder. Aber es muss. Sicher. Du brauchst jemanden, furchtbar. Der sagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass irgendjemand ehrlich zu dir ist und sagt, du stinkst. Das oder schweißt. Das ist Katastrophe. Das absolutes No-Go.
Das ist ein Freund.
Ja, es sind richtige Freunde.
Da ist ein Deo.
Ja.
Das mag keiner besser, sondern bitte.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz wichtig. Und das muss man den Leuten aber mitgeben, dass diese Voraussetzungen, um an anderen Menschen tätig zu sein, mit der eigenen Körperhygiene unbedingt gewährleistet sein
unbedingt.
Muss. Weil ich fahre sehr viel mit der Bahn, wenn du Pech hast und neben dir jemand sitzt, der stinkt, oder du musst die irgendwann weg. Das ist einfach. Und
dann haben so. Wir noch so ein sensibles Nasenlang oder
wirst du ja, das stimmt. Blödsinn. Ist richtig, genau, ja. Aber das gehört schon mit dazu und das ist in der Ausbildung auch sehr wichtig, dass man sagt, hey, du bist als Kellner oder Service oder als in der Rezeption, wo er immer, ist scheißegal, jede Dienstleistung, die am direkten Kundenkontakt ist, ist ja die Visitenkarte des aber Hauses. Aber
Essen ist halt noch intensiver.
Ja,
wenn er sitzt und esst und trinkt, da wirst du ja Appetit haben und da wirst du, ja,
nein, bisschen
Neutralität und Pflege.
Ich meine, ich habe nicht nur die Socken oder die Hemden, das ist mir halt sehr wichtig, aber die Schuhe sind mir noch wichtiger, weil du rennst den ganzen Tag, wenn du da Schuhe kaufst, natürlich kostet ein Schuh von einem Schuster, was er kostet. Ich muss nicht jeder Maßschuh machen, aber es ist ein Unterschied, ob ich die Schuhe ich möchte jetzt überhaupt keine Marke bashen, aber ich meine, die sind ja bei dem, was wir laufen, jeden Tag 10, 15 Kilometer oder manchmal auch noch mehr, ja, die 100-Euro-Schuhe sind ja sowieso hin, nach zwei Monaten oder nach drei. Auf Wiedersehen, schmeißt das weg. Erstens nicht nachhaltig, zweitens, was tust du deinem Fuß an? Also die Investition in das Schuhwerk ist mit für mich eine der wichtigsten überhaupt, weil sonst ist der Kreuz irgendwann im Arsch, die Gniese in dem Arsch und dann ist auch nicht
lustig. Stinken dann so.
Und stehen, ja genau. Sonst wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zugrunde geschuftet.
Ja, und das ist auch ein anstrengender Beruf.
Es ist anstrengend, Es ist so.
Also es ist toll, weil
du weißt
es selbst. Wenn zwei Typen mit dem Service die ganze Zeit reden, die nie mehr im Service sind. Aber ich komme vielleicht zurück und du ja.
Ich auch. Ja,
dann schau, bestimmt. Dann machen wir mal ein B2B, okay?
Das finde ich gut.
Dann machen wir einen Service zusammen. Wir haben noch nie einen Service gemacht.
Nein. Ich weiß nicht, ob die Gäste das ertragen können. So viel Charme auf einmal.
Irgendwie muss arbeiten, gell?
Ja, genau.
Also ja, wenn wir zwar,
das Wichtigste, wenn wir zwar Hackens sehr viele Kommis haben, gell?
Ja, Rücken frei halten.
Genau.
Und wir dürfen nie zum gleichen Tisch stehen, weil sonst reden wir, wer redet dann? Das ist ja nicht effektiv.
Wir müssen es vorher absprechen. Wir machen eine Doppelkonferenz, gell?
Ja, also geh du mal dahin, die will das anders hören.
Ping-Pong spielen, gell?
Ja, genau. Geh du mal darüber, geh darüber.
Und du hast schon mal die Standardschmähs, die schreiben wir uns
ich vorher glaub, das auf.
Du, den habe ich schon gesagt.
Das müssen wir mal in Deutschland machen.
Streifen.
Dann geht es leichter. In Wien sagst du, bitte, geschleicht euch. Da haben Blödsinn.
Sag, schleichte Bazö.
Bitte.
Das ist mein Lieblingsschimpfwort in Österreich, Bazö.
Bazö?
Ich finde das super.
Was heißt das?
Bazille.
Was sagt man das?
Die werden so ein Bazö. Was bin da für Bazö?
Heißt? Echt, das habe ich noch nie gehört. Also ich kenne das Wort Bazille natürlich, aber ich habe nicht gewusst.
Aber in Wien ist super.
Bazö. Voll nett.
Und das ist wie bei vielen Schimpfwörtern ist das so, es kommt darauf an, das ist ja wie Alter oder du Sau.
Geschwitzt, ne?
Ja, wenn du sagst, Alter, was bist du für Sau? So, das kann ja höchste Anerkennung auch sein, gell?
Probieren.
Ja, genau. Aber Bazö finde ich super. Es gibt so, Österreich schimpft sehr schön. die deutschen Schimpfwörter sind meistens sehr, sehr
und haben, direkt. Und haben deine, und wann bist du, wie hast du das gleich so gehabt, dass das, also du hast ja erzählt, du hast die Socken am Nichtpass, jetzt trinkst du sehr gerne gute Socken. Wann hat das bei dir angefangen? Warst du da schon?
Mein erstverdientes Geld habe ich immer gleich in das investiert, was mich als Kind am meisten oder als Jugendlicher am meisten gestört hat. Das heißt, ich war gleich wirklich sehr addicted für ja,
schöne Socken.
Schöne Sachen.
Wertige Sachen. Wertige das Sachen. Ist auch ein bisschen ein Problem, gell?
Ja.
Also wir haben da einen Geschmack und dann haben wir noch, legen wir auch noch die schönen Sachen des Lebens.
Wir haben ein Problem, das gibt's in der Luxusgastronomie, das ist sogar dokumentiert, das heißt das Kellner im Ritz-Syndrom.
Hundertprozentig, ja.
Das bedeutet, wir eignen uns den Lebensstandard unserer Gäste an und können uns ihn aber nur erlauben, aufgrund des Trinkgeldes, weil du 5 Tage eigentlich nur arbeitest und schlafst und dann hast du 2 Tage Zeit, um den Trinkgeld auf den Putz zu hauen. Du gehst in dieselben Lokale essen wie deine Gäste, du trinkst dieselben Weine und das Schlimme an der Geschichte ist eigentlich, dass man total abstumpft, weil du sagst, was kostet der Wein? Ein 100 Euro? Ja, ist ja normal. Ist ja normal, das verkaufst du ja jeden Tag.
Wenn du sagst, 100 Euro für einen Wein, das ist überhaupt nichts Besonderes, gell? Ja.
So, du gibst es selber auch
aus. Ich bin nur einen 100 Euro Wein bestellt. Ich hat eh keiner. Ich habe so diese Weinaussuchen, ich habe eh nichts übertrieben.
Nein.
Bei 200 genau, Fragst du einmal, so, ja. Du darfst jeden, passt das für alle?
Aber meine Mama, weil die weiß das jetzt schon, aber früher, wenn ich meiner Mutter erzähle, die lebt noch immer in der Steiermark, logischerweise, ne, wenn ich der erzähle, dass ich schon mal, keine Ahnung, einen Wein für 1.000 irgendwo bestellt habe, dann sagt die, Alter, was mit dir, haben sie da komplett ins Hirn geschissen, oder?
Ja. Wie schmeckt der, ist der aus Gold, oder?
Ja, genau. Aber da habe ich eine besondere Anekdote, es war witzig, Mann, eine Zeit auch, mein erstes Weihnachten, was du hast schon so gelernt, dass das alles so gibt. Und dann bin ich heimgefahren, Weihnachten, und wollte was ganz Besonderes machen. Da habe ich super Glasel gekauft von einer Tiroler Glashütte damals, gell, und eine Karaffen auch. Und da habe ich einen mega Wein mit heimgekommen, so ein 75er La Mission Oprion, gell, 100 Punkte Wein, ein der Wein des Jahrgangs. Fantastisch. Und Mama hat gekocht zu Weihnachten, mein Bruder, meine Schwester am Tisch gesessen. Ich habe schon karaffiert, alles viniert. Und dann schenke ich diesen Wein ein, den 75er da, und bin schon in freudiger Erwartung, dass alle sagen, boah, was für ein Wahnsinnswein. Dann kommt meine Schwester, probiert, sagt, boah, das sind jetzt hier's. Und dann habe ich gesagt, warte mal, nicht alle Weine sind für alle Menschen. Seitdem habe ich dann immer Flaschen Muscato d'Asti mit heimgenommen, kostet 12 Euro. Alle happy, super, wunderbarer Wein, fantastisch. Gell?
Ich habe, glaube ich, meine Familie zu schnell zu erzogen. Ja. Die haben sich dann gewöhnt.
Die hat sich gewöhnt dran.
So, ne? Das ist bei mir nicht eingetreten, das ist sehr hervorragend. Aber es arbeiten jetzt auch alle in der Gastro, dann passt es auch wieder. Also ich habe sie früh motiviert und sie sind...
Das ist wichtig, Geschmack ist eine Konditionierung. Niemand kommt mit irgendeinem Geschmack auf die Welt. Das geben dir deine Eltern mit, dein Umfeld etc. Das man gleich das
lernst
entweder passt man sich an oder das andere ist, man macht genau das Gegenteil, weil man nicht das machen will, was deine Eltern oder wie immer und so. Aber du kriegst es irgendwo her. Es fällt dir nicht vom Himmel, sagt jetzt bis. Und beim Wein ist es auch so, das schreibe ich auch immer, wie du sagst, Instagram oder irgendwo, ich schreibe immer, sage ich immer, trinken bildet, saufen macht dumm. Ja. Und so ist es auch. Dieses Trinken, wir saufen ja nicht, weil wir durstig sind.
Wir haben ja schon geredet, wir hätten gern 10 Flaschen.
Ja, genau.
Nur ich will den Rausch, aber du wirst rauschig irgendwann.
Ja, natürlich wirst du irgendwann
rauschig. Du willst probieren und so.
Ich hasse den Vorsatz, das hasse ich. Ich hasse Säufer. In jeder Kategorie. Wenn man betrunken wird, dann passiert das. Aber Vorsatz finde ich scheiße. Und ich trinke, was treibt uns an? Maxi, dich genauso in deiner Weinhandlung für dich? Es ist die Genussneugierde. Du möchtest doch diesen Geschmack erleben, weitergeben und den anderen zeigen, wie gut das schmeckt, wie das schmeckt. Ja. Und auch dann eben diese Faszination des Weines liegt ja auch darin, der von dort schmeckt so, der schmeckt so, dieser Mensch.
Und du erkennst das vielleicht
sogar. Du erkennst das sogar. Und das ist schon was Besonderes. In jeder Flasche steckt ein anderer Geist beim Wein. Nämlich der Geist des Menschen, der ihn gemacht hat. Und wo er herkommt. So schauen wir aus. Mal gescheite Sprüche haben wir.
Wahnsinn, oder Maxi. Genau.
Wir sind nicht nur Menschen, die viel soffen, wir sind auch Philosophen.
Was hast du jetzt eigentlich nach einem Schneider gemacht? Das ist ein Abbau komplett.
Nach dem Herrn Schneider?
Da warst du...
da habe ich eine sehr liebe Freundin besucht, nämlich die Birgit Reitbauer und ihren Mann, und wollte ein kleines Schnitzel dort essen. Aus dem Schnitzel sind dann 5 Gänge geworden, dass sie mir...
Wie konnte das passieren? Keiner ahnen.
Nein, und dann kommt dieser komische, wie heißt der Typ da, der Deutsche,
oder? Ja, der ist schon
immer noch ein Deutscher, gell? Ja. Nein, René auch noch, und ein paar Gläser Wein da eingeschenkt zum Probieren, also super, und schau mal, die Reitbauers,
Aber eigentlich dein Highlight ist ja nicht das Steinreikart gewesen, sondern der Grund, warum du hin durftest, oder?
Selbstverständlich, ja.
Ja,
ja, ja, der Grund
ist. Was hast du da gemacht?
Ich darf mit meiner
Frau
auf einen Ball gehen, der in der Oper hier stattfindet.
Nicht schlecht.
Und die liebe Birgit hat mir die Karten dafür besorgt.
Der legendäre Opernball.
Ja, 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 das weiß ich nicht. Ich war ja auch noch nie da. Ich hab's nur im
Fernsehen gesehen. Eben. Das um diese, also diese.
Ja, gehen wir auf den Opernball, ja. Oh. Es war mir nicht bewusst, dass die Karten doch das kosten, was sie kosten, gell?
Was kostet sowas?
Je nachdem, welche Karten, aber so 750 pro Stück.
Ja, ja, ist nett.
Ja,
also. Da hast du aber nichts getrunken?
Nein, das nichts getrunken.
Gehst du nicht?
Nein, nein, nein.
Hotel auch nicht?
Nein.
Aber. Das Outfit hast du schon? Das Outfit hast du
ja, schon? Ja, Outfit habe ich natürlich. Na, für diese, als Mann ist das ja ganz einfach. Du musst sowieso Frack tragen. Ne? Das ist ja.
Irgendwann brauchst du es so und so.
Ja, genau. Und freue mich auch riesig. Das Tanzen bereitet mir noch, ich möchte nicht sorgen, aber ich sage mal so, vielleicht werden wir mehr in der gastronomischen Abteilung zu bringen als
an der Bar.
An der Bar.
Oder wie Sarah immer gesagt, die Leute, die an der Tanzfläche stehen, haben nur kein Geld zum Trinken.
Ja, genau. So ist es, so ist es. Nein, aber das freue mich. Da gehen wir natürlich auch vorher in Steyrereck essen und dann gehen wir auf den Opernball und am nächsten Tag gehen wir dann zum lieben Herrn Dubeck rüber und schauen, was der kocht und so. Und so ist Wien eine unglaublich schöne, ist sowieso, ich meine, es ist meine absolute Lieblingsstadt, obwohl ich aus Graz komme oder aus Steyrer.
So. Ja, Graz ist ja keine Stadt.
Nein, finde ich auch, finde ich auch. Wien ist die einzige Stadt, die wir in Österreich haben.
Also die andere ist sind schon größere fast zu groß.
Ja, ist zu groß, aber das ist halt
für dabei, Österreich, meine ich. Für,
ja, das ist das Resultat der Monarchie, nicht? Aber wenn wir Wien nicht hätten, wären wir ja wirklich noch bedeutungsloser.
Ja.
Das darf man den Wiener nicht sagen, sonst glauben sie es noch, aber. Es ist schon, ist ja schon eine unglaubliche Stadt. Ich habe sehr gern da gelebt. Ich habe ja da in Meierling auch gearbeitet, da vor den Toren Wiens. Und meine Meierling ist jetzt nicht so, dass so viel zum Ausgehen, Fortgehen ist, gell? Also überhaupt nichts.
Ja.
Und deswegen war ich immer, wenn ich frei gehabt habe, in Wien, nicht? Eine sehr wunderschöne Zeit. Ich komme auch sehr, sehr gerne wieder. Ich komme immer sowieso gern heim nach Österreich. Ich fahre nach einer gewissen Zeit aber auch gern wieder weg.
Das geht mir in München aber so.
Ja.
Also ich komme gerne nach München, ich freue mich auch immer nach München zu fahren und freue mich aber umso mehr, wenn ich wieder heimfahre. So, danke, das war's wieder.
Was auch ein Fakt, wenn man so lange im Ausland lebt wie ich, gell, man wird dann, mit nichts geht man härter ins Gericht als mit seinem eigenen Volk. Und aus der Distanz ist das natürlich.
Kannst du mir leicht schimpfen.
Ja, kannst leicht schimpfen und das sowieso. Aber ich sehe dann auch häufig, dass wir Österreicher natürlich. Ja, es ist immer noch eine Folge der Monarchie, dass wir schon. Ich kenne kein Volk, das lieber in der Vergangenheit lebt als wir.
Ja.
Weil es eben so schön war, nicht? Weil wir waren mal bedeutend, heute sind wir unbedeutend, komplett. Also, wo hat Österreich noch wirklich viel Weltgeltung? Wenn Trump morgen kommt und sagt, er kauft uns, naja, gut.
Dann, ja.
Weiß nicht, ob ganz viele Menschen auf der Welt sagen, na, das geht in Österreich, muss Österreich bleiben. Ich hoffe, aber ich will uns jetzt auch nicht kleiner machen, wir sind, aber die eigene Selbstbeweihräucherung geht einem schon manchmal richtig am Sack als Auslandsösterreicher.
Ja, okay. Ja, vor allem mit wenig halt. Aber ja. Wir haben schon toll hier.
Na, es ist unglaublich.
Also schön. Muss also man schon sagen, die Qualität
die in Österreich. Die Lebensqualität auch. In Österreich. Und auch das Land als solches in der Schönheit.
Da wurde politisch schon in der Vergangenheit vieles auch richtig gemacht.
Hundertprozentig.
Also wir zehren natürlich auch sehr viel noch von der Kreisky-Zeit.
Der Kreisky hat immer schon gesagt, solange sie jammern, geht es ihnen gut. Und das ist so, das ist die österreichische Volksseele. Gell? Schlimm wird es, wenn sie gar nichts mehr sagen. Da geht es ihnen wirklich schlecht. Aber solange die Energie da ist, zum Sudern, ist eigentlich alles halb so tragisch.
Ja, solange es zum Sudern passt, alles. Opernball, geil.
Mhm.
Warst du schon mal beim Neujahrskonzert? Das ist auch so ein Banger, finde ich. Opernball-Neujahrskonzert.
Aber das ist ja noch teurer, oder?
Ja, in die Richtung. Ja, Neujahr schon, aber es gibt ein Silvesterkonzert.
Was du alles weißt.
Ja, am 31. ist das Silvesterkonzert und am 1. ist das Neujahrskonzert. Und das ist mindestens.
Die Namensgebung entsprechend ist das sehr gut zugeteilt.
Ja, man kennt sie aus. Aber ich glaube, du bist da. Und also, mindestens vierstellig los, wenn du zum Neujahrskonzert möchtest.
War das jetzt eine Einladung oder was?
Nein, ich lade die Oma ein. Du gehst mit deiner Frau, ich mit meiner Oma und nächstes Jahr unterhalten wir uns wieder.
Ja, wir können ja bei Kalk und Kegel mal anfragen, ob es vielleicht so Mitarbeiterkarten gibt.
Wir könnten ja zum Live-Podcast da rumreifen ein bisschen.
Das finde ich ja gut.
Wir können aufhören machen, das Konzert aufhören.
Das wäre doch mal eine gute Idee, machen wir den Live-Podcast am Opernball.
Das wäre fantastisch.
Oder vielleicht gehe ich gleich zum Neujahrskonzert vorne beim Dirigenten. Wie finden Sie es jetzt? Ist alles in Ordnung? Ja, genau. Brauchen Sie was
du zum trinkst Hausbringen? Du gerne was? Was trinkst ja, genau. du gerne?
Weißwein, Rotwein.
Weißwein, Schneider.
Du wirst, wir werden der Opernball-Sommelier, das hat ja der René, der Antrag jetzt schon, nicht? Das macht er ja mit dem Steirereck. Aber beim Neujahrskonzert war noch vielleicht so ein kleiner Aperitif, gell? Sektor vorweg oder
so. Das Gläser klingeln werden kann sicher, ja, das taugt ganz sicher.
Ja. Finde ich auch gut. Dann machen wir ein Konzert mit unterschiedlichen Gläserproduzenten, gell? Jedes Glas dann eine Tonabfolge, so ding, 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 ding.
Ja, aber den Bruch zahlen wir nicht.
Nein, das ist
sicher nicht. jetzt muss ich auf die Cordoba kommen. Mhm. Also ich kenne sie ja leider nur aus Erzählungen. Ich bin da genau reingefallen, dass ich niemals dort war.
Ach, weißt du nie? War ja, ne,
bist du zu jung, gell? Ja, es ist genau nicht ausgegangen.
Na, die Cordoba, das war ja
wieder... Wie ist es entstanden?
Ja, bei uns damals oben in Hamburg hat dich besucht. Der Willi Schlögl hat damals wieder Stefan Grabler auch bei mir gearbeitet.
Am Lütchensee?
Am Lütchensee. Die haben beide bei mir gearbeitet.
In der okay. Fischerklause. Und was dann, haben die da gearbeitet?
Ne, wenig.
Ja.
Wie es ihnen naturell entspricht. Nein, Stefan war sowieso viermal bei mir, der hat immer Schulpraktikum gemacht, weil sein Onkel ein sehr lieber Freund von mir ist. Mhm. Und dann war er mit der Schule fertig, dann hat er ein ganzes Jahr bei mir gearbeitet und Willi hat eine Sommersaison bei mir oben gemacht am See. Der wollte nach Amerika, aber dort hat er die Einreisenkriterien nicht erfüllen können.
Sehr
gut, Englisch, bei der Visage auch, ja, verständlich, nicht?
Ja, auf Englisch.
Ja, da verstehst du, dass ich in die Amis nicht gekommen habe.
Ich habe das nämlich anders gehört, dass ein Hans Martin mal gefragt hat,
yeah. Ja, aber es hat nicht geklappt. Er wollte in Slanted Door nach San Francisco nämlich. Ja. Eine sehr,
und da hat aber der Hans Martin anscheinend
ausgedacht. Mit dem Visum hat glaube ich, irgendeinen. Und okay. Dann hat er eine Sommersaison bei mir, haben wir einen riesen Gaudi gehabt mit den Jungs. Und ja, Willi hat den Wein gemacht, Kölner. Also wir waren ja ein ganz normales Restaurant. Überhaupt kein Feindeining, ich habe super Weinkarten gehabt, ne? Das ist schon klar. Auf jeden Fall ist irgendwann der Christoph gekommen, ein Freund von mir, der in der Musikbranche tätig ist, der hat ein eigenes Label, das gibt's immer noch, City Slang heißt es, ein Independent Label in Berlin. Und Christoph hat früher für Universal und die EMI gearbeitet und war unter anderem der Tourmanager von Nirvana, also richtig so ein toller Musikmensch, absoluter Musiknerd, gell? Der,
ja, klar.
Der Bands und so, das ist wirklich so, wie wir beim Wein, dass er sagt, der kennt das dort und also wirklich so Musik, Wahnsinn. Und Christoph ist ja auch ein großer Weinliebhaber und haben ihn auf einer Weinreise kennengelernt, den Christoph. Und irgendwann war er beim Reeperbahn-Festival in Hamburg
Und
hat dann bei mir draußen da am See geschlafen, weil es ja nicht weit, 23 Kilometer war das nach Hamburg rein. Und da Willi war auch da und da sitzen wir so da und dann eine Flasche getrunken und dann vielleicht noch einige. Und irgendwann mal
Weil er wollte es ja probieren, wie es schmeckt.
Genau, natürlich haben wir dann festgestellt, dass unsere Keller alle brechend voll sind und ja, all das, was wir da angehortet haben in unserem Wein-Messi-Wahnsinn, nie mehr allein saufen können. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir eine Weinbar. Ich habe gesagt, passt, dann machen wir Weinbar, deutsche-österreichische Weinbar und die nennen wir dann Cordoba. Das ist so eine Intention gewesen, einfach wie gesagt, Deutsch-Österreich, wo Cordoba, dieses Fußballspiel da irgendwann mal. Und und dann haben wir das gemacht, Cordoba. Willi haben wir dann schon nach Berlin geschickt, bis wir die Immobilie hatten. Der hat dann angefangen im Adlon hinten, also nicht im Hotel, sondern in einem Restaurant, das im selben Komplex war. Und der Christoph hat in der Zwischenzeit die Immobilie gesucht. Wir haben einiges angeschaut und irgendwann haben wir das in der großen Hamburger
Straße. War der Christoph dann quasi als Beteiligter
drin? Ja, Christoph war Haupteigentümer, Christoph und ich. Und, aber Christoph hat die Mehrheit muss man ganz ehrlich sagen, ohne Christoph hätte das nie stattgefunden, weil er hat auch den meiste finanziert.
Ja.
Aber das Skurrile ist ja gewesen, dieser Cordoba, das hat zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen. Wir hatten noch einen vierten Teilhaber drinnen, den Jan Olle Gerstner, der war Regisseur und der war damals mit seinem Erstlingswerk als Film sehr erfolgreich und auch in aller Munde, hat uns auch sehr geholfen am Anfang mit der PR, weil viele Promis Schauspieler eben dann gekommen sind.
Also das war schon das Thema.
Hat einen anderen Film dann gemacht, muss da raus und dann hat er sich seine Anteile wieder abgenommen. Es hat zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Menschen. Und dann haben wir so Kleinigkeiten. Es hieß Cordoba und dann war es plötzlich auch noch die große Hamburger Straße 32. 3-2 ist auch das Spiel damals ausgegangen für Österreich, nicht? Ja. Da lief ja unten auf der Toilette lief dann immer dieser Live-Kommentar, der schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, wo der Eddie Finger Junior da beim Tor, Ivernarisch, Krankel schießt 1-3-2, gell? Und das lief da immer unten am Klo. Und wir fanden das alles super lustig, weil es jeder so gewusst hat. Die Deutschen haben dann auch wieder. Irgendwann, die haben Leute gefragt, was ist das? Irgendwann ist einmal meine Army gekommen und gesagt, who's speaking down there? Is this Hitler speaking? Ich habe gesagt, scheiße. Ich habe gesagt, wenn du es nicht verstehst, was der da sagt, das gell, das scheiße, der hat das auch geschrien.
Ist das Hitler sein Pro? Ich habe
gesagt, ja. Ist es ja. Ich habe gesagt, ach so,
warte wir mal. Sind wir sind kreativ, aber nicht geisteskrank.
Ja, genau. Also besser lustig. Aber und das war dann ein unglaublicher Erfolg, diese Choropa. Das ist bomb. Es war einfach so ein Sammelbecken für alle, die weinverrückt waren in Berlin, die österreichischen
Winzer. Schau, was rausgekommen ist, wenn du überlegst.
Ja.
Gerade der erfolgreichste Koch in Österreich, im Sinne von
Luki.
Von,
ja, und auch Luki.
Von den gehypten.
Ach, der Lukas Mraz, unser Küchenchef, den haben wir als kleinen Frischling da eingestellt. Das war seine erste Küchenchef-Position, aber in seiner Kreativität. Der Luki hat ja Sachen bei uns gekocht, dass er die Blutwurst-Pizza ist heute noch legendär und dann hat er, der war immer schon so verrückt, wie er jetzt ist, im positivsten Wort. Ein Kind, Luki ist ein Kind nach wie vor mit so einem Herz, mit so einer Innovation und so einer Kreativität, aber das ist manchmal, die Genialität schießt ihm beim Hirn raus und dann kommt sowas raus wie Lachskopf mit Gurkenmaske. Gell? Ist dann wirklich als Gericht der Lachskopf, der hat dann Gurkenschuppen oben gehabt und das musste man dann essen, so wie in Asien, da essen die Fischköpfe. Also Lukas, die Küche von Lukas, dieses Sharing-Prinzip auch auf den Tisch stellen.
Und jeder diese Frechheit.
Frech, ja,
na, die ja immer noch...
Ja,
nur noch feiner
ausgearbeitet. Das war ein ganz wichtiger Faktor für deinen Erfolg, weil das Essen einfach super war. Gell?
Ja.
Und natürlich, die Weinkarte war mega, weil Christophs Weinkeller und mein Weinkeller, den wir ja, als wir noch jung waren,
eingekauft haben. Aber ist der Lütchensee noch weitergelaufen?
Ja, auch natürlich. Aber es ist sehr viel von dem Lütchenseer Weinkarte nach Berlin gegangen, weil sie es oben am See ja irgendwie sowieso nicht verkauft hat. Ich sage mal so, den Auvernoir trinkt am Plattenland in Deutschland, in Norddeutschland halt nicht jeder, obwohl da auch viele Leute hingekommen sind, weil wir mit der Fischer Klause auch ein Weinplace waren, wo die Leute schon gewusst hat, da kann man auch zum Trinken hinfahren. Oder viele. Der Schöne für der Fischer Klause war ja, dass sie auf halbem Weg zwischen Berlin und Sylt gelegen ist. Es war wirklich so mehr oder weniger Mitte. Und dann haben die Leute natürlich immer viel Stopover gemacht.
Gibt es den Platz noch?
Ja, ja. Aber
die Fischerklause gibt es nicht mehr?
Nein, das gibt es nicht mehr. Meine Ex-Frau betreibt den nicht mehr als Restaurant, als Veranstaltungslocation und die Hotelzimmer werden auch vermietet, aber das Restaurant ist nicht mehr existent.
Okay.
Als solches.
Also tut mir leid an alle Zuhörer, habt Pech gehabt. Cordoba gibt es auch nicht mehr.
Nein. Wir erzählen alles Sachen, von denen wir
haben. Von der guten alten Vergangenheit.
Ja, genau.
Das ist ein Österreicher.
Früher war alles besser.
Ja,
früher war alles besser. Aber das sage ich auch immer, das ist auch sehr wichtig. Wenn wir so reden, wir zwei hier jetzt mit Gescheitafel, gell?
Ja,
ich sage immer, denn ich möchte nicht. Ich sage, das ist ein bisschen überspitzt jetzt ausgedrückt, weil ich mich nicht, dass man vom Krieg erzählt, gell? Verstehst du, es interessiert keine Sau mehr, was gewesen ist. Es gibt nichts für Vergangenheit. Gar nichts. Jeden Tag musst du aufs Neue rausgehen, am Flur, dich draußen beweisen. Sobald du rumlaufst und schau mal, das habe ich alles gewonnen, das ist meine Titel, ich bin der Geilste überhaupt, ja, bist du schon tot.
Aber du weißt, wie stolz bist du, dass du im Fernsehen warst?
Ja, das Fernsehen war sehr lustig, eine große Erfahrung und ich habe das sehr gerne
gemacht. Also das kann man zumindest mal anschauen.
Ja, Fernsehen war lustig. Also ich meine, das waren ja die ersten großen, also die erste Fernsehaktivität war auch schon.
Aber was hat die Cordoba eigentlich beendet?
Die Cordoba hat beendet, dass
Willi
sich selbstständig gemacht hat oder weggehen wollte. Das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Leider muss man sagen, haben wir auch bestimmt beide Parteien einiges falsch gemacht oder nicht richtig gehandhabt.
Also weil der Willi und du dich getrennt habt quasi.
Ja, na, Willi und ich eigentlich gar nicht so sehr, natürlich auch, weil ich dann beim Christoph als Hauptanleiter geblieben bin. Ja. Aber Willi wollte einfach was anderes machen, was Neues machen. Er wollte auch damals schon, dass der Stefan Landwehr, der Besitzer des Grill Royals, nach wie vor und auch Hauptanteilseigner an der Freundschaft, der wollte damals die Cordoba schon kaufen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und wie es immer so ist, Christoph wollte dann nicht verkaufen zu dem Preis, der geboten worden ist. Und auf jeden Fall war dann da so, Christoph und Stefan Landwehr konnten sich dann gegenseitig nicht mehr anschauen. Der Willi war auf der Seite vom Herrn Landwehr und wollte, dass das da weitergeht und das ist so. Und dann ist halt der Willi irgendwann mal komplett abgesprungen und hat dann eben die Freundschaft gegründet. Und für uns war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, wir machen keine Weinbar mehr, sondern eben dieses Sterne-Restaurant mit dem Janik Stockhausen. Das wurde dann aus der Cordo-Bar wurde das Cordo, also ohne Bar. Das war dann Sterne-Restaurant mit Janik Stockhausen, fantastischer norddeutscher junger Mann, der in Frankreich gekocht hat, auch super. Aber das ist dann irgendwie auch sehr gut gelaufen die ersten Jahre, aber irgendwann ist es dann auch, hat der Christoph gesagt, wir müssen was Neues machen, da wollte er mit Janik, weil der in der Bretagne und der Normandie auch gearbeitet hat, eine Fisch Restaurant machen.
Eine Fischerklasse.
Keine Fischerklasse, sondern ein, haben sie auch gemacht, da war ich dann aber auch nicht mehr dabei, weil ich dann schon in München gelebt habe, okay, weil die Distanz Hamburg-Berlin war einfach, 90 Minuten mit dem Zug, aber die Distanz Berlin-München war für mich dann nicht mehr machbar. Durch meine private Veränderung, sprich Scheidung von meiner damaligen Frau und mein Umzug nach München, bin ich dann, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Distanz zu Berlin gegangen und dann eher auch im neuen Fischrestaurant nicht mehr aktiv gewesen. Das hieß übrigens Wasser, aber es gibt's auch nicht mehr.
Okay, also Berlin bist du quasi geschäftlich gar nicht mehr verankert. Also natürlich immer wieder mal Geschichten, aber
ja, aber ich habe keine. Ich habe mit Berlin eine große Vergangenheit.
Und dann ist aber das Fernsehen gekommen, oder war das währenddessen schon? Nein.
Fernsehen war schon vorher. Du warst schon
bei Kochsendungen, warst du halt in der Schule, warst du Juror?
Ja,
in der Kochsendung.
Juror.
Du warst vor allem bei
Koch. Du wolltest schon Jura sagen.
Ja, statt Juror. Ja, du warst vor allem bei
Fernsehen, schau mal, Fernsehen, das hat schon begonnen, schon in der Fischerklause und das erste Mal sogar in der Adlon-Zeit, weil beim Steffen Hensler bei den Topfgeldjägern im ZDF.
Ah, geil.
Oder den Wein. Also logischerweise immer für den Wein gestanden, so Wein-Ding.
Ja, klar.
Das war erst Kontakt mit Steffen, dann war ein bisschen Pause und dann kam eine Staffel, die Sendung war aber so von den Quoten nicht so erfolgreich, dass es keine zweite Staffel gab, lag wohl an mir, weil mit dem Frank Rosin habe ich da Hell's Kitchen gemacht. War lustig, aber weiß nicht, das Fernsehen ist brutal. Fernsehen ist echt, es geht nur über Zahlen. Stimmt die Quote, ist kein Problem, wird alles bezahlt, stimmt die Quote nicht. Und Primetime bei, Primetime, Sat1, wenn du keine zweistelligen Quoten lieferst, also über 10% oder zumindest an den 10, dann wirst du rausgeschmissen, weil die Werbekunden sagen, da schaut ja keiner zu, warum sollen wir die Werbung machen? Aber das war Frank Rosin und danach kam Grill den Hensler. In der Jury. Das war super. Mit dem Kalli, Rainer Kallmund, Kalli unser Schatz und ein paar anderen. Die anderen Juroren haben auch gewechselt häufiger. Aber das war eine super Zeit. Das haben wir dreimal im Jahr gedreht. Einmal im Frühjahr, einmal im Sommer-Special.
Was sind so die Highlights beim Fernsehen?
Der Fernsehen ist, die sind natürlich die Menschen, die da hinkommen. Nicht? Jeder spielt ja seine Rolle und es war immer so, dass immer skurrile Menschen eingeladen worden sind. Das heißt, skurril, die ganze Palette von Comedian hin bis zu Dschungelstars oder wirkliche Weltstars auch. Also, und jeder ist natürlich schon, man lernt beim Fernsehen, dass es sehr viel Spaß machen kann. Aber vor der Kamera weiß jeder, dass er jetzt performen muss und er muss sich in Szene setzen. Und du hast nur ganz wenig Punkte, wo das möglich ist. Und da merkt man schon, dass es ein sehr hartes Business ist, das teilweise auch mit Neidgenossenschaft verbunden ist. Gell?
Ja.
Weil wer ist der Geilste? Darum geht es letztlich. Du hast ja nicht viel Zeit, diese paar Minuten und Steffen Hensler ist natürlich ein unglaubliches Vorbild nach wie vor, weil er es im Fernsehen so gut macht. Hübscher, charmanter Kerl, der es gut rüberbringt, der die Massen begeistern kann und seine Kochfähigkeiten sind bei Weitem nicht so ausgeprägt.
Aber das geht ja nicht.
Das muss man auch lernen.
Es ist ein
Entertainment.
Es ist
reines Entertainment. Gell? Und es ist halt lustig, wenn was runterfällt oder was kaputt geht. Am besten ist immer, es passieren Katastrophen. Das ist das Schönste. Wenn alles nur normal abläuft, ist ja langweilig. Nicht?
Ja, das soll man sich anschauen.
Genau. Aber das habe ich sehr lange gemacht. Super. Und das Letzte, was wir jetzt gemacht haben, war, Dankeschön, vielen Dank. Du kannst mir das Wasser reichen, allemal. Es war dann hier die Melzer mit Kitchen Impossible als Gastjuror. Muss aber dazu sagen, dass es
relativ... Was hast du als Juror nicht kocht?
Nein, spinnst du? Der Tim würde mir das nie verzeihen, wenn ich ihn reinhauen würde vor der Kamera.
Ja.
Ich bin Koch an der Wand.
Mit Schnitzel.
Ja, mit Schnitzel. Nein, aber das war eine sehr coole Zeit. Aber ich wollte nur sagen, es ist sehr schwer, als Kellner ins Fernsehen zu kommen.
Ja, aber das ist ja wieder das, was du am Anfang gesagt hast. Du hast das ja nicht im Service. Du hast diese... Präsenz nicht.
Der Service unterliegt dem Uno-Actor-Prinzip. Das Uno-Actor-Prinzip sind Dinge, die hergestellt und konsumiert gleichzeitig werden. Du kannst Service nicht als Mise en place machen. Du kannst Herzlichkeit, Freude, alles das. Du kannst nicht sagen, ich bereite jetzt 1000 Kilo Herzlichkeit vor.
Ja.
Geht einfach nicht. Es geht nur, du brauchst erstens einen anderen dazu und dann der Koch, der geht auf den Markt, selektioniert sich, der kauft den Kohlrabi und dann schneidet er den, dann muss er den putzen, broten, dann muss er den pürieren. Der produziert das. Wir stellen nichts her. Ja. Wir haben nur, wir
du brauchen hast nichts Handfestes.
Nichts Handfestes. Wir sind kein Handwerk in dem Sinn und vor allem der Zuseher hat keinen Mehrwert, uns zuzusehen, wie elegant, was auch immer, wie die Teller.
Ja, wieder schnell auf, wenn
genau.
man das eingeht.
Ja, genau. Passt. Aber beim Kochen, der Koch produziert etwas. Ja, das ist zu Hause. Oh, das koche ja, das Rezept, jetzt mache ich das. Ha, schau, wer das gemacht hat, dort, das ist im Schiff gegangen, ja. Naja, und deswegen ist, was noch kommt, vielleicht hast du es auch schon bemerkt, Wein im Fernsehen ist nicht gerne gesehen. Erstens ist es Alkohol. Und was noch schwerer wirkt, sobald ich jetzt hier diesen Champagne in die Kamera halte, ist ja Werbung. Ja. Die Öffentlich-Rechtlichen dürfen nicht vom Gesetz her. Und die Privaten sagen, hey, Alter, mal Werbung, wie Werbung heißt bezahlen, sonst machen wir keine Werbung, nicht? Also jetzt, es ist wirklich so, sobald du sagst, oh, der Weißburgunder von, weiß nicht, dem Briller Georg ist wirklich so fantastisch, super, so schön, da also hat man einen Mehrwert, viele Leute, die es interessiert, aber ist halt Alkohol. Und zweitens ist es Schleichwerbung, unter Anführungszeichen.
Ja, voll.
Beim Koch ist es vollkommen wurscht, der kauft den Kohlrabi, da steht er nicht drauf, Kohlrabi vom Bauer Huber.
Ja, gar nicht.
Ja, sondern.
Kann sogar Bio-Kohlrabi nennen, ist
ja
wurscht.
Ja, genau. Also deswegen ist, wir haben leider medial aufbereitbar im Fernsehen dem Kölner zuschauen.
Wie punktet man trotzdem oder wie kann man den Service weit mehr in den Vordergrund stellen?
Was wieder kommt?
Wieder zurück zu dem, dass man sagt, in Österreich hat man so einen hohen Standard, dass man den Standard hochhält, weil den Handelsstandard hält man halt hoch mit Sichtbarkeit.
Ja. Sichtbarkeit. Und
Wertschätzung.
Sichtbarkeit ist Wertschätzung. Wir haben auch ein Handwerk. Es wäre das Filetieren, das Tranchieren, das Arbeiten am Tisch des Gastes, das Arbeiten mit den Weinen, ob es das.
Das kommt, glaube ich, wieder massiv.
Das finde ich auch. Sollte auch. Das muss unbedingt gelernt werden.
Und das ist vor allem, Kochen ist ja auch nicht immer eine Doktorarbeit und muss ja auch gar nicht sein. Aber es ist fantastisch, wie man Wirtshaus in Salzburg, das Schloss Eigen.
Ja,
ich weiß. Und die machen gerade seit letztem Sommer wieder so Tiramisu am Tisch.
Cool, ja.
Und das ist einfach geil. Das ist einfach Entertainment.
Und es ist eigentlich so einfach. Nicht Produkte machen, zack, und Kakao drüber anrichten, fertig.
Aber es ist
passiert.
Der Kellner ist immer im Video drinnen, weil es ist einfach.
Ich sage immer so, du musst als Kellner auch davon ausgehen, dass du ja mit einem Langweiler bei Tisch sitzt.
Ja.
Das heißt, es sind immer dankbar, wenn etwas passiert, sonst musst du nur miteinander reden, nicht?
Richtig, Entertainment, Unterhaltung.
Ja, ja. Und beim Entertainment ist es halt so, die Dosis macht das Gift. Das ist also jetzt nicht eben den Zirkusklauen runterreißen und permanent. Und da muss man auch eben wieder diese Intention oder auch diese Emotion einfangen. Wann bin ich erwünscht? Wann muss ich verschwinden? Der gute Service ist immer da, wenn du ihn brauchst, ansonsten sehe ich ihn nicht.
Ja.
Aber weißt du, wenn der Gast bei dir Wasser bestellt, ist es schon zu spät. Das ist nur mehr ein Auftrag, den du erfüllst. Das ist ja kein Service.
Das ist eine Service ist,
du musst erkennen, dass der Wasser braucht. Darf ich? Also es ist, du musst.
Ja, von der Wasser bringen.
Ja. Aber wie gesagt, gescheit reden und selber nichts hackeln. Gescheit reden nichts hackeln, ist einer meiner Stärken.
Ein bisschen aufhören. Aber siehst du eine Entwicklung? Wird das alles besser? Kommt wieder sowas zurück? Also, die Show, also Entertainment?
Ich denke, der größte Luxus wird der Service werden. Menschlicher, individueller Service. Es wird bestimmt mit das teuerste werden. Ich denke, dass es die Spanne extrem auseinandergeht. Eigentlich ist es auch
nur noch in der Spitze so richtig
viel. In der Spitze, genau. Ich habe schon mal gesagt, leider ist das nicht realisierbar, aber ich habe schon mal angedacht, neben der Weinkarte müsste man theoretisch noch eine Gläserkarte geben, sagt, welche Gläser hätten Sie gerne? Also ein bisschen verrückt, ja. Aber wäre ganz lustig, sagt, ich hätte gerne die Gläser, diese Marke oder whatever. Ist aber nicht logistisch schwer handelbar. Wurscht, aber das andere, das funktioniert. Ich kann als Gast im Restaurant bestellen, welche Art von Service ich möchte. Der höchste Lustige ist, sagt, ich hätte einen Kellner, der nur den ganzen Abend bei mir am Tisch da steht und sagt, der uns betreut von oben bis unten. Oder umgekehrt, wenn ich mein jetzt sehr vertraute Gespräche mit meiner Frau habe oder mit dem Ding, sage, ich möchte überhaupt keinen Service, der soll das bringen und wieder weggehen. Ich möchte auch nicht mit dem sprechen.
Ja.
Also wirklich. Und deswegen glaube ich, Service wird wirklich größter Luxus oder dann eben absolute Selbstbedienung. Finde ich auch super. Kein Service. Ist alles gut. Das Schlimmste ist schlechter Service.
Ja.
Lieber gar kein Service als schlechter.
Ja.
Weil der Schlechte macht so viel kaputt.
Sag mir, ich bringe den Teller gerne weg, aber wenn ich die ganze Zeit, dass man keiner wegnimmt, dann tuck ich aus.
Genau.
Oder irgendwie, ich verdurste hier.
Ja, genau. Das ist Katastrophe.
Bitte, bring mal was.
Ich finde, es wird so viel, man sagt, das ist so eine, habe ich irgendwo mal gelesen, aber bestimmt weiß ich nicht, aber ich sage, ein schlechter Kellner kostet jeden Tag 25 Euro. Also nicht gemachter Umsatz.
Ja.
Und wenn du dann hochrechnest, sagst, wie viel Kölner hast, okay, jeden Tag fangen wir so, wie die Zahl zu sagen, ist ja wurscht, aber auf jeden Fall, man lässt sehr viel liegen, weil die Leute nicht aktiv sich die Bedürfnisse der Gäste aufnehmen und die kombinieren mit dem, was das Restaurant eigentlich will. Idealerweise gibt es eine Symbiose. Ich möchte, dass ich noch einen Schnaps verkaufe, der Gast will auch rein. Ja, sensationell. Heizdeckenfahrt sind auch scheiße. Wenn du in einem Lokalen bist, wo die Leute auf Provision arbeiten, ist ja häufig so, arbeitest du nicht auf der Wiesn?
Ja.
Ja, aber das ist ja auch so, natürlich schaut jeder, dass er Umsatz macht, gell?
Ja, aber ich finde, das ist kein schlechtes Konzept. Das ist im Verkauf ja auch so, im Vertrieb bei den Weinhändlern.
Ich finde Verkaufen gut, aber die Dosis, die Grenze ist, wo ist es noch beratender Verkauf und wo beginnt die Nötigung?
Ja, dem, was man das ist ein schmaler Grat, und bist du entweder da, wo du bist oder bist du nicht.
Ja.
Und manche Leute halt wollen ja was verkauft kriegen.
Ja, ja, selbstverständlich. Aber das muss man halt dann schauen, okay, wie schwatze ich dem das jetzt auf, weil ich möchte, dass eben der Umsatz auf meiner Kasse ist.
Oder haue ich es ihm einfach drauf. Das ist ein großer Unterschied, oder?
Okay, das finde ich auch. Also, das ist eben dieser Unterschied. Also die Entscheidung als solches, auch wenn du suggestiv unterwegs bist und es empfehlen kannst, die Entscheidung muss trotzdem noch immer beim Kunden liegen.
Ja, ja, klar.
Es muss auch so ankommen, als er es entschieden hat und nicht so rausgesagt, scheiße, warum haben wir jetzt die Flaschen überhaupt noch gesoffen?
Ja, bei 8 Flaschen ist eben das, ich habe da schon vielleicht 4 zu viel getrunken.
Ja gut, vielleicht ist die Wiesn ein schlechtes Beispiel.
Es gibt mehrere Beispiele, mehreren Konzepten schon auf Umsatz gearbeitet. Das ist auch immer eine Teillösung. Ich glaube, das ist im Vertrieb auch eine Lösung ist, die sehr gut funktioniert, wenn man, das ist ja, glaube ich, in Italien recht häufiger oder so eher.
Ja, aber trotzdem finde ich, es darf nie beim Kunden so ankommen, als wie wenn du nur meine,
das Einzige, ja, aber machst was, ja
nur
richtig.
Nur die Dollar in die Augen siehst.
Ja, dann machst du es ja nicht richtig. Eben. Das ist das Gleiche, wenn du aber nicht auf Umsatz bist und nur aufs Trinkgeld aus bist.
Absolut, aber das Trinkgeld kann er da immerhin geben, wie er das Ding. Wir sind
nicht. Oh ja, heutzutage finde ich das Spiel, ja, also, ob ich es gut oder schlecht finde.
Dass das schon fix umsteht.
Ja, mir nervt das ein bisschen oft, sondern dass das schon so mehr, dass es gleich kommt oder dass es automatisch immer drauf gebucht wird.
Ich finde auch, weil das Trinkgeld, es ist lustig, schau mal, über schlechte Küche beschweren sich die Leute in der Regel sofort. Fisch alt, stinkt, versalzen, kalt oder so, wird beschwert. Wer beschwert sich denn über schlechten Service? Hast du dem Kellner, irgendeinem Kellner oder einer Kellnerin schon mal gesagt, dass er Depp ist?
Du musst ihm ja direkt sagen.
Ja, eben, der hat nämlich, weißt du was, das Schlimme ist, die beschwerst dich nicht, du gehst einfach nicht mehr hin. Und du wirst als Unternehmer nie erfahren, warum der nicht mehr kommt.
Ja.
Und das ist eigentlich sehr schade, nicht? Deswegen ist es sehr wichtig, dass man diese Balance hält, dass die Beschwerden.
Ja, noch besser, sie kommt dann online.
Ja, ja, eben, na, freilich, es ist leider so. Die Leute haben nicht die Eier vor Ort zu sagen, wenn du einen Kellner, wenn du irgendwo bist und sagst, es tut mir leid, das ist mir unsympathisch, warum auch immer, keine Ahnung, das ist ja oft
individuell. Ist aber dein gutes Recht.
Dann musst du sagen, Entschuldigung, können wir einen anderen Kellner kriegen? Weiß ja nicht, wer, oder ich weiß jetzt auch nicht, ist ja wurscht, aber Küche, sagen sie dir, dass schlecht war? Service sagen sie dir nicht?
Du, ja, aber die Köche sagen, in den Köchen sagen sie auch nicht selbst, wenn sie es nicht gut war.
Idealerweise ist es aber so, das muss ich auch sagen, das sind wir auch selber schuld, besonders in den Kollegen, das weißt du auch, wenn du wohin gehst in ein Lokal, auch wenn es deine Haberer sind oder deine Bekannten oder so, puh, da musst du schon richtig Eier haben, dass du sagst, du, das war jetzt aber nicht so geil, das würde ich eher so und so machen. Meistens ist das leider schwere Kränkung oder Anmaßung, was glaubt denn der hochgestochene Trottel, was nimmt er sich da aus, etc. Dabei können wir nur durch Kritik eigentlich lernen, weil du hast einen anderen Blickwinkel, den du selber vor gar nicht gesehen hast, noch vielleicht oder so irgendwie,
sagt ja
ob
keiner.
Das berechtigt ist und da musst du schauen, ist die Beschwerde berechtigt, ist da was dran, hat er da recht? Ich meine, eines kann man sich in der Regel sicher sein, jede Beschwerde hat irgendwo einen Auslöser.
Ja.
Irgendwas ist passiert. Ganz häufig ist es ganz was Profanes, das da nämlich bedeutet, zu wenig Bedeutung gegeben.
Ja.
Dass du jetzt als Gast hier bist oder so, mit so, wenn dich wo, was weiß ich nicht, 0815.
Ja, du nimmst das nicht so wahr.
Genau, aber er
fühlt sich genau, eine Kleinigkeit eigentlich. Ich glaube, in meiner Erfahrung in der Gastronomie, die ist sicher nicht so groß wie deine und ich dann natürlich nicht so großartigen Service gemacht habe wie du.
Na, bestimmt nicht.
ist es ja auch schon mal, wenn es da irgendwie Beschwerden gab, und ich glaube es sicher auch mal,
viele
Bullshit, da gab's, hätte ich jeder Service, wäre perfekt gewesen. Das stimmt ja nicht. Nie. Und perfekt muss ja gar nicht sein.
Und man macht auch sehr viel, selber viel falsch und man sagt, okay, war mein Fehler.
Absolut. Genau, und das waren meistens dann Kleinigkeiten, die du nicht mal wahrgenommen hast, und dann kommst du drauf so,
oder
wenn du das Glück hattest, wer sagt.
Genau. zur falschen Zeit, zu falschen Ort,
du gewichtigst ein blöder Witz, so,
etc., irgendwo etwas, oder aber beleidigst, die du hast, bist ja manchmal, besonders wenn man so ein loses Mundwerk hat wie ich, also schießt man schon häufig aufs Ziel hinaus. In meinem Stamm, im Alter wird man dann vorsichtiger, aber manchmal ist schon so, wo man sich denkt, oder kannst du das jetzt überhaupt sagen, gell? Oder?
Warum habe ich das gesagt eigentlich so?
Ja, genau, warum hast du das auch gesagt?
Na, du sprichst das aus, du hast schon was ausgesprochen auch, und denkst ja, so, boah, das könnte jetzt heiß werden.
Ja, stimmt.
Da kennt ihr jetzt einen genau. Scheiß. Also, und dann denkst du, boah, ich hoffe das. Und dann nehmen, also zum Glück das nehmen die Leute meistens ja eh sehr gut.
Ja.
Aber es ist ja schon mal passiert, dass dann nicht gut angekommen ist. Und du merkst, wenn du es selber merkst, ist es noch viel schlimmer.
Ja, ist viel schlimmer.
Oh. So, boah, du warst jetzt so selber.
Und was auch sehr unangenehm ist, wenn sowas schon am Anfang passiert und du weißt, du musst an den Tisch noch mindestens 20 Mal hingehen.
Ja, und du kannst zwar nicht den anderen schicken.
Nein.
So, das ist deine Karte.
Du musst dann selber ausbügeln. Habe ich auch schon aber erlebt, dass, also man muss dankbar sein für Beschwerden.
Ja.
Und aus Beschwerdeführern können häufig extrem gute Stammgäste werden.
Ja, ultra.
Weil die es angenommen füllen, die fühlen sich ernst genommen in dem Moment mit dem, was sie dir sagen. Wenn du das Beschwerdehandling richtig machst.
Es geht ja gerade um eine Kritik und nicht um eine Beleidigung. Wenn es eine Beleidigung ist, ist es so wurscht. Also ist vorbei.
Ja, du
beleidigen lässt
Menschen,
du dir
alles. Hast du verloren, da passt es halt von der Chemie her.
Ja,
so. dann
da muss, gibt's, man, es gibt, muss man auch gehen lassen. Es gibt
Situationen, wo du keine Chance hast.
So ist es, genau.
Das wird ja nicht, das fühlst du gar nicht, das wird. Wenn du sowas,
nein, eh nicht.
Der Gast ist einer, man muss aber klipp und klar sagen, auch in der ganzen Unterhaltung, der Gast hat auch nicht immer recht.
Na, ich sage immer, der Gast ist König, wir sind Kaiser.
Ja, absolut.
Aber wir sind Kaiser, gell?
Und wir sind im Wirtshaus und Wirtschafter.
Ja, genau. Also, das finde ich schon.
Also, es gibt eine, wir sind keine kompletten Huren.
Es gibt bis zu einem gewissen Grad,
und selbst sagt, die Hure
darf auch ihre Grenzen ziehen.
So ist es. Und das sollte jeder auch so machen im Service. Auch gesagt, bis hierhin alles lustig noch, bis jetzt machen wir gerne mit, lassen wir auch, wir sind auch leicht geprüft, aber irgendwann ist Sense, wo du sagst,
da wollen wir nicht mehr.
Gehen Sie bitte, oder?
Weil gehen Sie mit heute Gott mein da Gast bitte,
oder was auch immer.
Es war ich glaube, wir sind nicht das richtige Lokal für Sie.
Ja, genau.
Das darf man auch sagen. Also,
finde ich auch, ja. Das Hausrecht darf man.
Jetzt waren wir gerade zu nett.
Ich sage so, es ist leichter, wenn du Chef bist, ist das leichter. Gell?
Aber in der Lehrstunde des Services mit Maximilian Zankl und gern Retter,
ja, genau.
Leider nicht beim Service arbeiten, ist super.
Haben wir ja alle schon zu Tode gelabert? Oder
Ja, zeitlich sind wir schon
haben wir schon überzieht, gell? Gottschalk hat einmal überzogen.
Überzieht nicht, aber wir unterhalten es gut. Ich weiß nicht, was wäre da noch wichtig anzusprechen? Ich brauche jetzt nicht Naturwein anzusprechen, das ist sowas so ein...
Ich mag alle guten Weine.
Ja, eben. Wir mögen alle guten Weine, wir mögen guten Service. Der gute Service kann natürlich auch im Wandel sein oder unterschiedlich sein. Ich gehe gerne in ein Wirtshaus, da ist ein Live- und ein Wirtshaus-Service, ich gehe gerne in die Disco, da finde ich das Disco-Service super. Ich finde es im Fine Dining auch ab und
alles so. Alles hat seine Berechtigung, es gehört...
Genau,
es
wie man bei...
Ja, so ist es. Mir wäre nur besonders wichtig, wenn wir zwei alte Hasen sind, ich noch älter als du natürlich, dass man die Schönheit dieses Berufes wieder
transportieren kann. Ja, ist super, ich vermisse es ja gerade richtig. Wirklich,
dass man ich vermisse es gerade richtig.
Draußen den jungen Leuten sagt, bitte geht in den Service.
Ich vermisse es gerade. Es ist
wirklich sehr schön.
Wenn ich mit dir darüber rede, denke ich mal, ich würde jetzt eigentlich gern wieder auf diese Bühne gehen. Die Leute kommen zu dir und du brauchst eigentlich, du hast die Chance, dass du was sagst. Die sind eh schon da.
Du hast ein,
und das, aber weil im Handel und wie bei dir, wir müssen jetzt wieder woanders hingehen und erstmal was verkaufen.
Genau.
Ist ja was anders, weil der kommt ja schon zu dir und die sagt,
kommen zu dir,
im besten Fall im Standardfall.
Die kommen auf deine Bühne und da ist ganz wichtig, dass man, aus meiner Adlon-Zeit habe ich das auch mitgenommen, ganz bewusst. Im Adlon ging es mir hervorragend, weil ich der Maitre des Adlons war. Die Bühne hat viel mehr für mich getan, als ich für die Bühne.
Ja.
Natürlich muss man sie auch bespielen dann als solches. Das ist schon klar. Und es ist auch super, wenn das als Symbiose funktioniert. Aber man darf nicht glauben, dass man selber so wichtig ist. Die Position gibt dir oft viel mehr Bedeutung als
man selbst. Wiesn zum Beispiel ist ein super Beispiel.
Das glaube ich, gell?
Man glaubt, man ist größer als das Zelt.
Ja. Und aber na gut, die kommen alle zu dir, so wie ich auch, so Maxi, können wir noch ins Zelt, können wir noch rein, können wir das, hast du einen Platz für uns, etc. oder so.
Das geht natürlich nie gut.
Ja.
Naja, nie.
Du bist ja auch nicht, ich hab dich auch nicht reinlassen.
Nein.
Also wenn du das Glück hast, dass ich dich mal reinlasse, dann...
Schrecklich. Das nächste Mal mehr reserviere ich.
Hast du einen guten Umsatz?
Ja.
Oder Zeitpunkt umstehen. Bitte ruft es nicht an.
Aber so ist ja auch. Du kriegst dann ganz viele Anfragen und um es vielleicht auch.
Ja, und du darfst auf einer Bühne spielen. Das ist eine Bühne, wo ich mich da befinde. Ich bin in einem der besten Zelte oder für mich das beste Zelt am ganzen Oktoberfest mit Wein, mit Champagnern und mit tollem Essen. Mhm. Ich arbeite auf einer tollen Show. die Leute, da kommt, natürlich kommt er gern zu mir, aber im Endeffekt kommt er gerne ins Weinzelt.
Ja, schau mal die Bühne, die muss wieder das Adlon zitieren, weil wir da einfach die berühmtesten und die schillerndsten Gäste hatten durch das Hotel, nicht? Ja. Aber schau mal, ob das die Queen gewesen ist mit der ganzen Entourage beim Staatsbesuch, wenn du da, wenn die bei dir in der Bibliothek sitzt und darfst da bei ihrem Meet and Greet den Tee servieren und so Geschichten oder viele der amerikanischen Präsidenten, ich kann ja viele berühmte Menschen aufzählen, aber erstens kommst du zu denen ganz nah ran, gell? Und dann merkst du, das sind halt ganz normale Leute und die großen Menschen sind sehr dankbar, dass sie ganz normal behandelt werden.
Ja, bitte. Verfall nicht, verfall bitte nicht in.
Na, bitte nicht, keine Ehrfurchtsbekundung
oder so, also wirklich nur
danke,
in Ruhe lassen,
bitte, ganz, jawohl, danke, ja.
Funktioniert immer.
Gebe ich auch noch mit, die vier wichtigsten Wörter oder die vier wichtigsten Phrasen und Wörter, die man beherrschen muss als Kellner, ist bitte, danke, guten Tag und auf Wiedersehen. Und es ist Kinderstube, die eigentlich fehlt, wo man sagt, das ist wirklich eine der wichtigsten Geschichten. Dass die Leute begrüßt, verabschiedest und bitte und danke sagen. Und wenn du dann noch den aufrechten Gang kannst, hast du eigentlich schon sehr gute Voraussetzungen, dass du ein guter Gastgeber wirst.
Mhm. Geht's in Service, macht's das, tobt's euch aus, genau, macht's eure Erfahrungen, lernst tolle Menschen kennen.
Genau. Kellner sind auch Menschen.
Genau.
Gute sogar.
Ja. Die Kölner.
Die Kölner.
Wir dürfen am Abschluss noch was trinken. Machen. Weil wir schließen nämlich hier als Weintrinker mit einem Bier auf.
Ja.
Ich habe was mitgenommen. Kennst du das Stiegelgut Wildshut?
Ich kenne das Stiegelgut.
Das Stiegelgut kennst du. Also Stiegel kennst du, das ist in Salzburg.
Ja, klar, das ist klar.
Und da gibt es das Stiegelgut Wildshut, das ist in Oberösterreich. Wahnsinn idyllisch. Eine Brauerei, eine ganz kleine Slow-Bier-Brauerei. Und wo sie auch eigene Rindsviecher haben, super Küche haben. Und da haben die das Bio-Perlage, Wildshut-Bier-Perlage, wird da produziert. Und darf ich dir jetzt verköstigen
lassen? Perlage heißt, ist Name, ist Programm, oder?
Ist mit Champagnerhefen vergoren.
Ah, oh, geil, sehr schön.
Und reißen, jetzt vor allem in der kleinen Flasche.
Herr Zanke, bitte. Ja, warum so klein?
Ja, weil dann kannst du Salat daheim trinken.
Passt, super. Ich meine jetzt für uns zwar, verstehst du?
Ach so, ja, die Magen.
Ja, ich dachte, du bist ein guter Aufreißer.
Ich habe ja geglaubt.
Was glauben wir das nicht
alle? Glaube es nicht.
Glauben wir das nicht alle.
Hörst? Mach ich das falsch?
Ja, ich hab's falsch. Herr Zanke, darf ich Ihnen?
Mit
dem geht's leichter. Immer einen Korkenzieher am Mann, gell? Ich weiß gar nicht, wie viel Korkenzieher ich schon wegschmeißen habe müssen am Flughafen.
Ja, das haben sie wieder geändert, gell? Da kommst du fast überall durch inzwischen. Ja.
Auch so Lagiols, wo so 280 oder das Stück
ist. Das ist super. Und vor allem sind die Lagiols, finde ich, katastrophal zu arbeiten.
Ich auch. Ich hasse sie auch. Ich hab mich mal mit denen angelegt, direkt, weil erstens ist die Spirale ist immer zu kurz und dann ist sie auch abgebrochen. Dann wird die eingeschickt, das kriegst du ja ersetzt, aber naja. Egal. Maxi, es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Vielen herzlichen. Ich hoffe, wir haben unsere Zuhörer zu Hause nicht gelangweilt.
Ich glaube, sie haben sich gut unterhalten.
Sie hatten ja das große Glück, dass sie uns nicht sehen mussten. Aber
schöne Socken, schöne Schuhe.
Ja.
Wir haben schöne gepflegt. Wir sind gepflegt angezogen.
Das stimmt.
Wie immer.
Dass wir in Badehose sitzen, sagen wir keinen, gell?
Das wird den Leuten vielleicht auch gefallen.
Ja.
Das ist wieder der schmale Grat zwischen Unterhaltung.
Das stimmt, ja. Das ist ein sehr feines, elegantes Bier, gell?
Mhm. Öffnet so eine eigene Ebene. Das Bier
ist nicht süffig, sehr fein. Wirklich, ganz zart. Auch der Hopfen als solches, ganz dezent. Das ist also ein extrem elegantes Bier.
Ja, zum Aperitif habe ich das schon mal nicht genießen dürfen. Gut. Hat mir gut gefallen.
Ja. Dann trinken wir es als Aperitif und Digestiv. Vielen Dank für die Zeit, dass ich hier sein durfte. Und
danke für deine Zeit.
Die Welt ist klein. Man sieht sich mindestens immer 200 Mal.
Ja, schon spätestens zur Wiesn, oder?
Spätestens. Nur bestimmt irgendwo wieder, gell?
Ich glaube schon vorher, wie Wienum.
Wie Wienum auch, ja.
Bin ja ehrlich gesagt, muss ich zugeben, ich mag diese Messen nicht so gerne. Mir ist das also die großen Messen. Nein, da gehe ich raus und bin so gaga. Also ich bin fertig mit der Welt danach.
Auf Messen, wenn ich Aufträge habe. Das heißt, wo ich...
Vielleicht lade ich dich zu meinem Sommerfest ein. Das ist was nett, weil das ist im August.
Gut, ihr habt das alle gehört, gell? Wenn die Einladung nicht kommt, oder ich beschwöre mich.
Ihr habt deine Frage verstanden und habe auch die Antwort zugestaltet. Vielen Dank. August hat 30 Tage, 31 Tage.
Wir kriegen es hin. Danke dir.
Danke dir. Baba. Danke. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit euch. Schön, dass ihr zugehört habt. Gerd und ich haben euch hoffentlich ein bisschen unterhalten, ein bisschen gescheiter hergeredet. Nehmt es uns nicht zu persönlich, zu ernst. Danke an Schaumweinkonto für den Champagner. Danke an Stiegelgut Wildshut für das erfrischende Bierperlage und natürlich an So Wien für die tolle Gastfreundschaft hier.
Geile Aussicht.
Geile Aussicht. Es ist keine Sonne mehr. Ich verabschiede mich aus dem grauen Wien. Bussi, Baba und bis bald. Ciao.
Für euch.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Almer. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.